Wir wollen blicken auf den dritten Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Da ist wieder einiges passiert und alle 6 Partien werden jetzt von uns analysiert. Und zwar nicht nur von mir, Max Jakob Ost, sondern vor allem von Carmen Stadelmann und Oskar Heiler, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich freue mich sehr, Carmen Stadelmann zum ersten Mal hier zu begrüßen von 90 Min. Carmen, wie schön, dass du mal im Rasenfunk bist. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr schön, dass du da bist. Und dann haben wir natürlich noch eine bekannte Stimme hier. Oskar Heiler ist hier. Hallo, Oskar.
Servus, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich würde sagen, nicht viel schnacken, direkt rein in den Spieltag. Wie immer analysieren wir alle 6 Spiele. Wie immer ist es so, ich habe alle 6 gesehen und ihr habt sie unter euch ein bisschen aufgeteilt. Also wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir beginnen mit der Partie, die wir jetzt gerade eben, wir nehmen am Montagabend auf, gesehen haben. Die fand in München statt, zwischen dem FC Bayern und der TSG aus Hoffenheim. Und am Anfang des Spiels war noch nicht abzusehen, wie dann der Endstand sein würde, denn es ging relativ verhalten los und in der 28. Minute konnte die TSG mit einem absoluten Traumtor das 1:0 erzielen. Serci zieht vom Flügel nach innen und trifft wunderbar mit einem Schuss an den rechten Innenpfosten zum 1:0 und der FC Bayern war gefordert. Aber wie schon im Heimspiel gegen Leipzig konnte man mit dieser Aufgabe sich bewähren, man konnte daran wachsen. Erst lässt Dick fast einen Schuss von Stanway durchrutschen. Vigos Dottir blockt noch toll gegen Corley nach einem tollen Dribbling von Kössler. Dann scheitert Vigos Dottir zunächst noch mit einem Kopfball nach Ecke, aber in der 41. Minute ist es dann soweit. Es gibt eine Ecke von der anderen Seite, die bringt Julia Gwin nach innen. Kasaya springt der Ball an die Hand, Davina Lutz braucht eine Weile, aber dann entscheidet sie auf Strafstoß. Stanway tritt an und trifft zum 1:1. Und in der 45. Minute, also noch vor dem Halbzeitpfiff, holt Dahlmann mit einem Dribbling eine Ecke heraus. Die bringt Bühl nach innen und findet Harder, die am zweiten Pfosten per Kopf zum 2:1 trifft. Dorn kommt dann nicht hinterher. Und wieder ist es so, dass Bayern eben nach Rückstand zu Hause auf ein 2:1 zur Halbzeit stellt. Das war offenbar auch für Davina Lutz dann das Zeichen, direkt abzupfeifen. Es ging direkt in die Kabinen. Und in der zweiten Hälfte war es dann ein deutlicheres Spiel. In der 57. Minute gibt es einen Konter über Harder und Sadrazil. Harder schießt aber selbst und überrumpelt damit Laura Dick so ein bisschen. Vorher gab es einen Ballverlust im Zentrum der TSG, 3:1. Dann schießt Dongos nach Ecke über das Tor. Dick pariert gegen Schüller. Und in der 88. Minute kann Sadrazil den Ball gewinnen, auf Stanway passen, die Schüller auf dem Flügel mitnimmt, die flach auf Harder passt und die macht das 4:1. Und in der 93. Minute ist es dann Lea Schüller, die im Konter auf Lohmann passt, die in ihrem 150. Bundesligaspiel sogar, Oskar, das 5:1 erzielt. Wie, von welcher Seite her wollen wir dieses Spiel erzählen? Von den Problemen, die Bayern hatte, oder von den Lösungen, die man gefunden hat?
Ja, ich finde, man hat einfach gemerkt, wenn man die Bayern ein bisschen reizt, dann können sie auch ganz schnell den zweiten, den dritten Gang hochschalten. Und allen voran natürlich Pernille Harder mit einem Dreierpack. Erstes, zweites und drittes Saisontor für sie. Da sieht man schon, was da für eine enorme Qualität vorhanden ist. Ich glaube, gegen die Leipziger kam sie auch von der Bank. Also auch in der Breite ist da viel Qualität. Und ich weiß gar nicht, selbst wenn die TSG, ich glaube, Gia Corley hatte eine gute Chance, nach dem 1:0 aus TSG-Sicht noch auf 2:0 vielleicht zu stellen, wird geblockt. Aber man hat immer das Gefühl, die Bayern können noch einen zweiten, einen dritten Gang eben hochlegen. Und was Hoffenheim gut gemacht hat, genau das, was Theo Dedes, der Trainer, gefordert hat, nämlich mutig zu sein, auch mutig hinten raus zu spielen. Wenn man das gut macht, wenn man die erste Kette dann überspielt, dann hat man Räume. Und trotzdem sieht man halt, die Bayern sind da schon in einer anderen Liga. Wenn sie wollen, dann können sie immer eine Schippe drauflegen.
Ja, ein bisschen wurde da Hoffenheim fast dieser spielerische Ansatz zum Verhängnis, würde ich sagen, mit den Ballverlusten, die es dann gab und die dann eben auch einfach mal passieren können. Wenn man sich anschaut, gegen einen tiefstehenden Gegner hat sich Bayern ja gar nicht so viel erspielt. Eigentlich hat es Hoffenheim sehr, sehr gut gemacht. Also Bayern bei 15 Schüssen gehalten, allerdings eine Reihe von Großchancen und da waren halt eben die nach Ballverlust mit dabei. Also irgendwie auch defensiv dann so eine gemischte Tüte von Hoffenheim.
Total, ja, also die ganz großen Chancen hat vielleicht Bayern in der ersten halben Stunde, jetzt habe ich nicht so viel auf dem Zettel, Aber wie gesagt, auf einmal, auch gerade bei Standards, muss ich auch sagen, bei der Gelegenheit für Harder, die dann auch trifft per Kopf, ist die Gegenspielerin, ist Dorn viel zu weit weg. Und gerade beim ruhenden Ball musst du da einfach disziplinierter verteidigen. Und das wurde halt der TSG dann auch zum Verhängnis. Und Laura Dick sieht auch nicht gut aus beim, ich glaube, dritten Tor. Ne? Da macht sie nochmal einen Schritt zur Seite und so öffnet man eben Tür und Tor. Dass man am Ende dann auch schon unter die Räder gerät mit 1-5. Klingt dann immer bitter, weil eigentlich hätten sie sich zumindest ein engeres Ergebnis vielleicht durchaus verdient. Aber ja, da sind die Bayern einfach zu stark.
Aber wie siehst du denn dann die Situation von Hoffenheim? Die sind jetzt gestartet mit einem knappen Sieg gegen Essen. Dann haben wir in der letzten Sendung ja besprochen, diese Heimniederlage gegen Freiburg, jetzt dieses 1-5 gegen Bayern. Das heißt, Hoffenheim steht bei 3 Punkten. Schauen wir uns mal so die Konkurrenz an. Wolfsburg und Frankfurt, die stehen bei 7 Punkten. Also es sind schon 4 Punkte weg. Wie kritisch ist denn die Situation deiner Meinung nach?
Ja, ich denke nicht, dass sie eine große Rolle mit ganz unten spielen. Natürlich, es gibt auch nur einen Absteiger in der Saison, kommt auch noch dazu. Aber sie können natürlich nicht zufrieden sein mit dem Verlauf, mit der Entwicklung, gerade im badischen Duell auch davor gegen Freiburg, dass man da dann auch verliert. Immer spannende, gute Matches zwischen den beiden. Aber Hoffenheim müsste eigentlich vom Selbstverständnis her da auch solche Spiele gewinnen. Ich glaube, gegen die Bayern ist es oft eine enge Kiste. Gegen VfL Wolfsburg hatten sie ja letzte Saison auch ein gutes Spiel dann zu Hause gemacht. Also man sieht schon, eigentlich vom Selbstverständnis her müsste man da enger die Spiele gestalten können. Gegen die Bayern haben sie auch nicht immer schlecht ausgesehen, aber so ein 1-5, ich glaube, da muss jetzt keiner in Panik verfallen. Aber klar, wenn jetzt Theodedes nicht die Punkte und die Ergebnisse einfährt, muss man vielleicht auch mal sich da Gedanken machen. Wir sind aber an Spieltag Nummer 3. Ja, also von dem her würde ich sagen, die Handschrift, vielleicht muss ich auch alles ein bisschen finden. Man sagt ja immer Umbruch, ne? Mhm. Wie weit kann man das dann schon für bare Münze nehmen? Ja, sie haben natürlich mit Köstler, mit Cerci, mit ihrem Traumtor heute auch wieder absolute Qualität in den Reihen. Und ja, ich glaube, der Kommentator heute bei Magenta, Michi Sabet, hat es auch mal richtig formuliert. Fabian Dongus, auch von ihrem Selbstverständnis her, die war auch schon auf einem anderen Level vielleicht, ne? Du hast es angesprochen, kleine Fehler, die werden dann auch bestraft, gerade in der Mittelfeldzentrale. Und das war auch heute ja dann ein ums andere Mal ja der Fall.
Mhm. Andererseits natürlich auch sehr mutig draufgegangen, nicht nur dieses Tor erzielt, sondern auch Bayern zu Fehlern gezwungen. Carmen, ich weiß jetzt nicht, ob du von dem Spiel jetzt auch was mitbekommen hast, aber so generell, welchen Eindruck hast du von der TSG?
Ja, irgendwie ein bisschen wechselhaft. Also ich weiß auch noch nicht so ganz, ob die Startaufstellung ja so am sinnvollsten ist. Also zum Beispiel die Situation von Mara Alba. Die hat mich ja persönlich irgendwie in der letzten Saison echt überzeugt und verstehe ich nicht so ganz, wieso ja sie einfach im Vergleich dann so wenig Spielzeit bekommt. Hat jetzt auch die U20-WM abgesagt. Hat sie jetzt aus meiner Sicht für sie dann als Spielerin nicht so ganz gelohnt, weil sie bei Hoffenheim dann auch nicht so wirklich zum Zug kam. Aber ja, ich glaube, Hoffenheim war schon immer ein Team, das nicht wirklich konstant gespielt hat und einfach auch innerhalb der Saison verschiedene Phasen durchgemacht hat. Vielleicht ist es jetzt am Anfang wieder so eine Tiefphase, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da nochmal einen Gang zulegen können und dann ihre Punkte auch holen werden. Aber ja, ich glaube, die Liga ist einfach auch vielleicht ein Stück weit enger geworden, sodass sie dann da, ja, ich sage jetzt mal, im Kampf um die Champions League, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielen werden diese Saison.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich auch so kritisch mit der TSG bin. Also die Ergebnisse sind natürlich nicht gut. Also vor allem das letzte Woche haben wir ja alles besprochen und damit ist es schon ein Rückstand. Ich finde aber die Entwicklungsschritte, die die TSG macht, eigentlich ganz gut. Also es ist alles ein bisschen vereinfacht. Das ist so ein relativ flaches 4-4-2, wird dann aber relativ schnell zu so einer Art 4-3-3, manchmal 4-2-3-1. Ist eigentlich egal. Das hängt auch so je vom Gegner ab. Aber ich finde eigentlich, dass der Abläufe relativ klar sind. Und dann hast du natürlich noch so Elemente wie das eben Mehmeti und Corley, die sind auf dem Flügel jetzt ein bisschen weit weg von den Zonen, wo es wirklich interessant wird. Daran könnte man jetzt noch arbeiten, wenn du sie vielleicht einrücken lässt und die Außenverteidigerin höher vorbeischiebst. Da ist aber Bayern jetzt halt auch nicht der perfekte Gegner, um das zu machen. Und genauso ist defensiv so ein flaches 4-4-2 halt in den Zwischenräumen attackierbar. Und das hat Bayern irgendwann viel, viel besser hinbekommen. Und das ist halt die Stärke vom FC Bayern unter Alex Strauß, dass halt da, egal wer, Damjanovic, Harder, Bühl, na Bühl gar nicht so sehr in diesem Spiel, aber in der Theorie natürlich auch Bühl, dass die eben in den Zwischenraum gehen oder auch Georgia Stanway, wenn Sadrazil alleinige Sechs spielt und dann kommst du eben hinter der Kette an den Ball, du kannst aufdrehen, du kannst kombinieren und dann wird es sehr, sehr schwierig. Ich finde aber, dass so diese Schritte von Hoffenheim eigentlich schon stimmiger sind als einiges, was ich in der letzten Saison von Hoffenheim gesehen habe. Es ist halt eine Bürde jetzt schon mit einer Niederlage quer mehr als geplant vielleicht jetzt in die Saison zu gehen. Aber also ehrlich gesagt, ich sehe es nicht ganz so wild. Ich sehe auch die Probleme in der Defensive, also dass da so individuelle Fehler immer wieder mit dazukommen. Auch Laura Dick sah heute manchmal nicht ganz so gut aus. Mehrmals musste sie im Nachfassen irgendwelche Bälle klären. Aber ja, also ich bin gespannt, ob ihr seid ja beide da ein bisschen pessimistischer. Ich traue das Hoffenheim schon zu, da noch ranzukommen.
Ja, vielleicht auch noch ergänzt, dass man als Cheftrainer die Martina Tofikovic rausnimmt und eine sehr talentierte junge Torhüterin rein, ist natürlich auch das, was er von seinen Spielerinnen einfordert, dieses Mutigsein. Er trifft eine mutige Entscheidung, weil Tofikovic natürlich schon auch gute Qualität besitzt. Und ja, wenn es dann nicht so läuft, wenn dann vielleicht Laura Dick ein zweites, drittes Spiel drin hat, wo sie keine ganz so gute Figur macht, dann kann einem das halt auch so ein bisschen auf die Füße fallen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass er den Talenten eine Chance gibt. Mara Alba haben wir gerade besprochen. Und sehe ich ähnlich wie Carmen. Das ist eigentlich eine Spielerin, die braucht vor allem auch die Minuten. Die will auch zeigen, was sie drauf hat. In Essen haben wir mit Potzi einen, die ist erst 16. Trotzdem kommt die auf ihre Minuten. Ja, das ist natürlich interessant und spannend, wie da ihre Einsatzzeiten in der Saison noch so sein werden. Ne? Mhm. Ist ja schon der Shootingstar, würde ich sagen, gewesen in der vergangenen Runde und sie dann einfach lange auch rauszulassen, nicht zu bringen. Ja, muss man schauen, wo die Reise dahin geht.
Ja, und vor allem Carmen hat es ja richtig gesagt, also sie verzichtet auf die U20-WM für, übertrieben gesagt, nichts. Das ist schon wirklich, also, ja, schwer zu verdauen. Und auf der anderen Seite muss man vielleicht noch kurz zumindest ansprechen, dass Bayern ja auch die rot gesperrte Linda Sembrand vertreten musste. Die haben es so gemacht, wie es eigentlich erwartbar war. Tuva Hansen in der Innenverteidigung, Simon dann auf links von Beginn an und Gwin auf rechts. Schüller wieder nur eingewechselt. Ich bin gespannt, ob da irgendwie auf Dauer noch ein Thema kommt. Ich meine, sie hat da noch zwei Assists gesammelt. Ich habe es ja vorgelesen, aber ganz interessant, dass aktuell die erste Elf mit Harder in der vordersten Spitze und Damjanovic so ein bisschen außenrum geplant ist und Damjanovic sich auch sehr weit fallen lässt dafür manchmal. Also die ist ja manchmal auf Höhe von Sadrazil im Spielaufbau. Weiß gar nicht, ob das gewollt ist oder ob das so ein bisschen Aktionismus ist. Man will ja gerade früh im Spiel die ersten Ballaktionen auch haben. Aber das alles ist, glaube ich, weiter zu beobachten bei Bayern. Und ansonsten, ich weiß es nicht, gäbe es Dinge für dich auszusetzen an dem, wie Bayern gerade spielt? Oder muss man dann vom Endergebnis her denken, Oskar?
Ich denke schon, dass die Bayern eine komplette gute Leistung über 90 Minuten abrufen wollen. Alexander Strauß betont das ja immer, das Ergebnis ist ihm gar nicht so wichtig. Es geht um die Art und Weise, wie man Fußball spielt. Er ist auch ein großer Fan von Damjanovic, weil du sie gerade angesprochen hast, wie unglaublich mannschaftsdienlich sie auch spielt. Ist auffällig, ne? Holt sich auch deswegen einfach von ihrem Selbstverständnis die Bälle. Und das will er sehen. Und da, glaube ich, ist sie auch so eine Effektspielerin für die anderen, wo man einfach merkt, ja, sie kann mitreißen, sie kann dann vielleicht auch einen Takt vorgeben. Und wenn Stanway oder auch Sadrazil da mitziehen, dann hast du ja gleich eine Dynamik im Bayern-Spiel. Aber ich denke schon, dass sie nicht einverstanden natürlich waren, wenn du nach einer halben Stunde 0-1 hinten liegst und könntest sogar das zweite kriegen. Da haben sie vielleicht einen anderen Anspruch, aber wir sind, wie gesagt, ganz am Anfang der Saison. Ich glaube, mit den Bayern ist auch international sehr zu rechnen dieses Jahr. Und da auch da wurden sie ja sozusagen ein bisschen gereizt, weil sie letzte Saison nicht das gezeigt haben, was sie wollen. Von dem her, jetzt sind sie angestachelt. Ich glaube, ja. Es sieht auch, geht gerade in die Richtung, auch dem 3-3 von Wolfsburg geschuldet gegen Werder, dass das vielleicht das dritte Mal in Folge sein könnte, dass die Bayern da den Titel einfahren, aber wir sind noch ganz früh, ich darf nicht zu schnell über
eben.
Also, Trainer Oskar, entlassen und Meistertitel vergeben. Aber der Trend ist natürlich schon zu sehen bei den Bayern, dass so auch selbst gegen eine Mannschaft, die ja schon auch eigentlich da oben eine Rolle spielen will, Platz 3, also einer der Top 3 Plätze für die Champions League, ja, und dann geht es 5-1 aus, ist schon auch eine Ansage, finde ich.
Ja, andererseits eben die die Treffer zum 4-1, 5-1 fallen erst sehr spät. Und ja, Hoffenheim, also offensiv, finde ich, hatten sie wirklich tolle Aktionen. Also dieses Dribbling von Kössler gegen drei Spielerinnen vor dieser Riesenchance von Corley, die Vigos dort ja dann mit ihrer Brust, glaube ich, blockt den Schuss. Das ist einfach sehr schön anzusehen. Ich fand, das Pressing hatte sehr gute Elemente. Was definitiv verbesserungswürdig wäre, ist das Verteidigen von Standards. Wiederum allerdings auch eine Stärke von Bayern, weiß man nicht so ganz. Schwäche Hoffenheim, starke Bayern, vielleicht ein Mix aus beidem. Aber ja, die beiden werden etwas mitnehmen aus dieser Partie. Bayern jetzt mit der perfekten Bilanz von 3 Spielen und 3 Siegen. Es geht jetzt dann zu Werder Bremen und dann zu Hause gegen den 1. FC Köln an den nächsten beiden Spieltagen. Und die TSG aus Hoffenheim wird jetzt dann nach Leverkusen reisen und dann ebenfalls zu Hause gegen Werder Bremen spielen. Und dann haben wir aber noch ein 5:1 an diesem Spieltag und das fand in Wolfsburg statt beim VfL und das im Spiel gegen den 1. FC Köln. Und auch hier ist es so, dass der Gast und der Außenseiter in Führung geht. Und zwar führt Wolfsburg in der 24. Minute einen Abstoß kurz aus. Der Pass von Froms auf Hendrich ist aber schon zu ungenau. So kann Dora Zeller den Ball ersprinten. Sie wird abgegrätscht von Hendrich und Heidenreich gibt direkt den Strafstoß. Nicole Biller tritt an und verwandelt souverän zur Führung. Und auch Wolfsburg liegt zurück. Aber auch Wolfsburg hat in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, das stachelt eher an. Und so ist es auch hier der Fall. In der 27. Minute schon bekommt Brandt den Ball vom linken Flügel, geht in den Strafraum, legt quer auf Pop und die trifft mit einem sehr guten Schuss zum 1:1. Und in der 45. Minute wird Behrenstein den Flügel entlang geschickt. Sie flankt scharf nach innen. Hoppe kann den Ball nicht festhalten und Lattwein hinter ihr zum 2:1 einschießen. Also auch der VfL hat es dem FC Bayern quasi vorgemacht. Es war ja am Sonntag dieses Spiel, wie man ein 0:1 in ein 2:1 noch vor der Halbzeit dreht. In der zweiten Hälfte geht es dann in der 51. Minute gut weiter für Wolfsburg und schlecht für den 1. FC Köln. Hoppe pariert, erst noch eine Ecke, toll, nach Kopfball von Pop, aber Brandt kann den Nachschuss reinmachen. Dabei klatscht dabei allerdings noch an die Hand von Behrenstein. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen, das war allerdings in Realgeschwindigkeit quasi nicht zu sehen. Also ich glaube, da darf man oder kann man dem Schiedsrichterinnengespann kaum einen Vorwurf machen. Das war dann das 3:1. Dann sehen wir mal wieder ein Flankentor von Lynn Wilms. Vom rechten Flügel überlupft sie Paula Hoppe, Marina Hegerin, die ihr 200. Spiel gemacht hat, 200. Bundesligaspiel. Hat danach gesagt, na so oft, wie sie diese Tore schießt, scheint es ja wirklich inzwischen Absicht zu sein. Dann muss Matesik verletzt ausgewechselt werden und es fällt noch das 5:1. Behrenstein dribbelt in den Strafraum und zieht ab. Hoppe pariert noch stark zur Ecke. Bei der nachfolgenden Ecke, also direkt danach allerdings, verschätzt sie sich, springt unter der Ecke hindurch. Behrenstein hinter ihr kann Volley zum 5:1 einschießen. Und damit endet dieses Spiel eben mit 5:1 für Wolfsburg. Nicht nur Hegering hatte ein Jubiläumsspiel, auch Alex Popp, die hat das 300. Bundesligaspiel gemacht. Und diese ganze Partie kommt nach einem äußerst erfreulichen Champions-League-Qualifikationsspiel. 7:0 in Florenz, also sprich, der VfL, er ist durch. Da lehne ich mich aus keinem Fenster. Dieses Fenster steht sperrangelweit offen. Also, Carmen, kann man doch sagen, der VfL, der hat sich richtig berappelt. Oder wie würdest du es sehen?
Ja, ich würde es ein bisschen kritischer sehen. Also ich würde vielleicht das Spiel jetzt gegen Köln so ein bisschen in die Halbzeiten aufteilen. Also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit fand ich Wolfsburg extrem irgendwie uninspiriert und unkreativ. Also ich muss aber auch sagen, Köln hat es schon auch ziemlich gut gemacht und finde ich auch ziemlich gut verteidigt im Verbund. Aber Wolfsburg, finde ich, ist kaum irgendwas eingefallen. Also spielerisch hätte ich mir da tatsächlich ein bisschen mehr erwartet von den Wölfinnen. Ich fand, es war oft so, dass irgendwie Hendrich oder Hegering in der Innenverteidigung den Ball hatten und dann ging es auf die Außenverteidiger, dann ging es wieder zurück. Also es war immer so in der letzten Kette rumgespielt und Minge und Lattwein wurden irgendwie nicht so ganz in Szene gesetzt, was natürlich auch Köln ziemlich gut gemacht hat. Aber dann in der zweiten Halbzeit, ja, dann zeigt sich auch so ein bisschen die individuelle Klasse von Wolfsburg. Aber man muss auch dazu sagen, dass Paula Hoppe jetzt auch nicht einen guten Tag erwischt hat. Also waren auch viele Torwartfehler dabei. Dennoch würde ich schon sagen, dass die Führung dann Wolfsburg auch Auftritt gegeben hat. Köln vielleicht so ein bisschen überfahren wurde. Konnten sich auch gar nicht mehr befreien. Und dann, also der Sieg schon verdient ist für Wolfsburg. Ob es jetzt 5 Tore hätten sein müssen, weiß ich nicht. Weil ich finde, so schön gespielt haben sie jetzt irgendwie nicht. Außer vielleicht das Tor von Lattwein, das ein guter Spielzug war über Bernstein. Aber ja, also wie gesagt, ich meine, das Spiel gegen Florenz hat ja auch gezeigt, dass Wolfsburg Tore schießen kann und dass sie da auch auf jeden Fall das umsetzen können, aber ich vielleicht, also ich weiß nicht, ich glaube, gegen spielstärkere Gegner tun sie sich dann wahrscheinlich schon doch noch ein bisschen schwerer.
Aber ist es nicht interessant, dass wir über einen ganz ähnlichen Spielverlauf sprechen und ein identisches Ergebnis und aber so viel kritischer mit Wolfsburg sind? Liegt es an dem, was Köln gut gemacht hat? Also Köln ist ja sehr mutig geblieben bis hinten raus. Also bis in die letzte Spielphase hinein haben sie hochgepresst und haben immer wieder so kleinere Fehler provoziert. Die großen Fehler sind nicht mehr passiert, finde ich, auf Wolfsburger Seite. Aber es gab hin und wieder mal einen Einwurf, den Köln herausgeholt hat oder eben eine Ungenauigkeit, wo jemand dann die ausbügeln musste für die Mitspielerin. Also kommt es daher, dass du das so kritisch siehst, was der VfL macht? War es vielleicht auch eine Stärke von Köln?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde schon, Köln hat es gut gemacht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat man auch irgendwie eine andere Erwartungshaltung jetzt an Wolfsburg. Einfach so, wie sie die letzten Jahre und letzten Saisons gespielt haben, dass sie da dann schon dominanter waren. Klar, sie hatten jetzt auch einen gewissen Umbruch. Ich meine, Eva Pajor ist jetzt nicht mehr dabei. Auch in der Abwehr gibt es sehr, sehr viele Unsicherheiten. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen kritischer, obwohl ich auch sagen muss, dass die Bayern spielerisch auch noch Luft nach oben haben. Aber ja, ich finde, man darf jetzt aber auch nicht so schwarz malen, weil ich dann auch finde, dass Wolfsburg zum Beispiel noch mit Jons dorthin nachlegen kann. Ende, man war jetzt 90 Minuten komplett auf der Bank gesessen. Also da ist schon noch deutlich Qualität da. Deswegen ja, schwer einzuschätzen, aber ich erwarte mir da irgendwie von Wolfsburg ja vielleicht einen spielerisch dominanteren Auftritt oder einen klaren Spielstil und ein klareres System.
Oskar, ich habe dich nicken sehen. Ich habe das Gefühl, du bist auch kritisch mit Wolfsburg.
Ich bin auch kritisch. Ich durfte sie gegen Jena kommentieren. Da haben sie sich auch sehr schwer getan. Warten, also genau was Carmen sagt, immer mal wieder so Fehlerchen drin, so Querbälle in Seiten aus, ganz ungewohnt. Da muss man, finde ich, auch nochmal auch ein Kompliment an Carl Zeiss aussprechen. Da haben sie wirklich ein super Spiel gemacht und hätten ja vielleicht sogar was entführen können, beziehungsweise im Paradies behalten. Aber gut, Wolfsburg tut sich noch schwer. Auf der anderen Seite bin ich jetzt sehr gespannt. Am Sonntag geht es ja in den Deutschen Bank Park gegen die Eintracht. Das wird sehr, sehr spannend, denke ich mir. Da kann man schon auch so Tendenzen, Trend sehen. Da kommt es halt dann drauf an, auch für ein Spitzenteam wie Wolfsburg, dass sie da halt einfach zeigen, ähnlich wie es auch vergangene Runde schon war mit dem Distanzschusstor von Oberdorf und am Ende das 4:2. Enges Match, ich denke, die drei Altbekannten mit Bayern, Wolfsburg und Frankfurt, duellieren sich halt da und das wird ein echter Gradmesser für den VfL Wolfsburg. Ich glaube, danach wissen wir mehr.
Geht aber, glaube ich, ins Stadion am Brentanobad. Zumindest kenne ich eine mir sehr nahestehende Person, die da ihren Geburtstag feiert, ihren 30. Jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch und was für eine fantastische Geburtstagslocationswahl. Wenn mich nicht alles täuscht, geht's ans Brentanobad. Auf der anderen Seite kann man ja aber auch argumentieren, der VfL macht, was er machen muss. Klar, Jena, haben wir besprochen, war ein knappes Ding. Und da hat man sich sehr lange schwer getan. Und natürlich dieses 3:3 gegen Werder Bremen mit dem Phantomtor. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, warum wir immer gar so kritisch bei Wolfsburg sind. Und ich weiß, ich habe jetzt einen Kommentar bekommen bei YouTube, dass ich ein Bayern-Hasser wäre, weil ich immer Wolfsburg so in Schutz nehmen würde. Aber ein bisschen sehe ich das dann auch als meine Funktion als Moderator, da dann gegenzusteuern, weil klar gibt es Dinge, die auch besser hätten sein können in diesem Spiel. Und natürlich hat es da auch quasi sehr, sehr viel Anstrengung gebraucht, dann so ein klares Ergebnis herauszuschießen. Aber letztlich hat man das ja gemacht und man war giftig in den Zweikämpfen. Ich meine, Lynn Wilms wird natürlich vorher auch ein bisschen weggecheckt, aber holt sich eine gelbe Karte, weil sie ihre Gegenspielerin quasi runterdrückt. Marina Hegering war das, checkt im Sechserraum einfach ihre Gegenspielerin weg, die Schiedsrichterin pfeift und sie sagt so, was, ich habe doch gar nichts gemacht. Und das beim Stand von 3:1, 4:1. Also ich finde, man sieht doch beim VfL, dass sie alles dafür tun, sich da reinzubeißen. Ich finde, dass eine Jule Brandt eine ganz andere Rolle spielt als bisher. Eine Behrenstein ist einfach eine andere Stürmerin. Das haben wir in der letzten Woche ausführlich besprochen. Du siehst Svenja Huth, die immer wieder ihre Dribblings dann doch durchbringt. Damit allein schon für eine Unordnung sagt, Jule Brandt hat das auch sehr, sehr gut gemacht in diesem Spiel. Lena Lattwein wird immer besser. Also da merkst du auch, dass jetzt quasi, also Vielleicht bin ich da dann zu positiv, weil ich gegenhalten möchte und ich sehe schon eure Kritik auch am VfL. Ich bin auch gespannt auf dieses Auswärtsspiel in Frankfurt. Aber es würde mich ehrlicherweise auch nicht komplett wundern, wenn das Wolfsburg relativ abgezockt gewinnt und dann vielleicht nicht schön und dann sitzen wir wieder hier und motzen und sagen, Mensch, das wäre aber noch schöner gegangen. Aber irgendwie, sie liefern doch eigentlich alles, was sie liefern müssen. Klare Erfolge.
Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie eine Klasse für sich, wenn man dann so ein Spiel, das vielleicht anfangs nicht so gut läuft, dann doch noch irgendwie für sich entscheiden kann. Und dann, wie du schon gesagt hast, so abgezockt runterspielst. Ja, vielleicht fehlt es dann auch so ein bisschen im Vergleich zu anderen Vereinen. Also, dass das halt einfach die Klasse ist, die Wolfsburg hat. Und dass sie sich auch ein Stück weit vielleicht auch darauf verlassen, dass sie einfach wissen, okay, wir kommen schon zu unseren Chancen, wir machen schon unsere Tore. Und dann da sich vielleicht nicht so in den Zugzwang sehen, da jetzt irgendwie von Anfang an ein Feuerwerk abzuliefern. Ich meine, müssen sie auch gar nicht. Ein 5:1 reicht ja dann auch.
Ja, und ich meine, es gibt natürlich einen großen Unterschied, den sieht man jetzt schon beim direkten Vergleich zwischen dem Bayern-Spiel und dem Wolfsburg-Spiel. Das, was dann von der Bank kommt, das hat eben bei Bayern eine andere Qualität. So ehrlich muss man sein, ohne dass ich jetzt hier den einzelnen Spielerinnen zu nahe treten möchte, aber Jon Stöttier würde ich davon ein bisschen ausnehmen, aber ansonsten siehst du es und Nuria zum Beispiel, die spielt ja auch einen ganz fürchterlichen Fehlpass im Spielaufbau, der dann fast zu einer Kölner Chance führt. Was mich aber nochmal zu einem kurzen Blick auf den FC bringt, denn auf dem Papier, Carmen, sieht das ja überhaupt nicht gut aus, wie der FC gestartet ist. Im DFB-Pokal ausgeschieden, gegen Leipzig verloren, einen Punkt geholt gegen Essen und jetzt dieses 1:5 in Wolfsburg. Ich habe vorhin die Frage bei Hoffenheim gestellt und da haben wir den Trainer angezählt. Jetzt stelle ich die Frage hier. Wie kritisch siehst du die Situation beim FC?
Ich muss sagen, nicht so kritisch wie bei Hoffenheim. vielleicht.
Ey, die arme TSG, das ist ja Wahnsinn.
Naja, nee, vielleicht liegt es auch daran, was man einfach so vom FC gewohnt war jetzt die letzten Saisons, aber also ihr habt ja auch in der Saisonvorschau drüber gesprochen. Ich finde schon, dass zum Beispiel auch auf dem Transfermarkt viel passiert ist und dass das schon auch hilft. Also was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe in dem Spiel gegen Wolfsburg, dass eine Nicole Biller ausgewechselt wurde. Weiß jetzt nicht, ob sie angeschlagen war oder nicht.
Das dürfte diese Kopfverletzung gewesen sein. Das war nämlich okay. In der 39. Minute, dass sie da mit dem Kopf von Hendrich zusammengeprallt ist. Und sie wurde dann in der Halbzeit ausgewechselt und hat nach dem Spiel gesagt, dass sie immer noch Druck auf dem Kopf verspürt. Also wahrscheinlich würde ich sagen, kommt es daher.
Ja, also so eine Spielerin, eine massive Verstärkung, auch Laura Feiersinger oder Leimen Stollen. Ich finde der FC hat vielleicht jetzt auch nicht so den Druck zu performen, also für mich persönlich, also ich erwarte jetzt nicht so viel von Köln wie zum Beispiel jetzt von Hoffenheim. Natürlich ist jetzt, wenn man jetzt nur auf die Ergebnisse blickt, der Saisonstart jetzt auch nicht gelungen, aber trotzdem, wenn man sieht, wie sie sich vielleicht in der ersten Halbzeit jetzt gegen Wolfsburg präsentiert haben oder in den Anfangsminuten, finde ich, ja, macht es schon Mut für mehr und dass sie das auf jeden Fall auch so durchspielen können. Ich glaube, der Daniel Weber, der hat vorm Spiel gesagt, dass sie nicht nur verteidigen wollen, auch gegen Wolfsburg. Sind ja dann in Führung gegangen. Also ich denke, wenn das so ein bisschen der Anspruch vom FC ist, dann können sie das schon umsetzen. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie überraschend viele Punkte holen werden in dieser Saison. Also davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber ich glaube schon, dass sie im Vergleich zur letzten Saison besser abschneiden können.
Bin gespannt, was jetzt mit Matisic ist. Der ist Alex Bruch so ein bisschen auf die Achillessehne gefallen, wie schwer die verletzt ist. Ich glaube, das könnte natürlich noch wichtig sein. Ich finde aber auch, dass beim FC wirklich positive Ansätze erkennbar sind in allen Spielen. Ich finde, dass das viel mehr Struktur hat als in der letzten Saison noch. Und dann die Spielerinnen, die du angesprochen hast, haben definitiv einen Effekt aufs Spiel. Ich bin auch sehr gespannt. Allerdings muss natürlich der FC aufpassen, dass man jetzt nicht in eine Situation reinkommt, in der sich die Leistung dem Punktestand und den Ergebnissen anpasst, sondern dass man das eher andersrum hinbekommt. Ich würde sagen, dass das nächste Spiel, nämlich ein Heimspiel gegen den SC Freiburg, da schon wirklich entscheidend sein könnte, zumindest für den kurzfristigen Trend natürlich, denn danach geht es gegen Bayern und Hoffenheim. Das heißt, da ist nicht unbedingt mit Punkten zu rechnen, um es jetzt mal so zu sagen. Also ich bin gespannt, wie Köln das angeht. Für den VfL geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen die Fiorentina. Das sollte doch zu schaffen sein mit einem 7:0 aus dem Hinspiel und dann eben, wir haben es schon angesprochen, Auswärtsspiel in Frankfurt, Heimspiel gegen Leipzig, Heimspiel gegen Bayern. Also auch der VfL Wolfsburg, der wird jetzt geprüft werden und dann sehen wir ja mal, ob wir mit unserer Kritik da richtig lagen oder ob wir zu überkritisch waren. Und wir werden auch sehen, wo sich Raber Leipzig so eingereiht hat, denn das ist das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Leipzig gegen Werder Bremen war die Partie am Freitagabend. Und wer weiß, vielleicht kann sich ja Leipzig in diesem Jahr heransaugen. Das, was man vielleicht im Aufstiegsjahr schon ein bisschen verfrüht von Leipzig erwartet hat, jetzt scheint es möglich, denn gegen Werder Bremen gewinnt man relativ souverän. Erst verfehlt Schimmer das Tor noch knapp, Herzog pariert stark gegen Weikling, aber dann kommt die sechste Minute. Schimmer zieht schon einen Sprint an, als Jolie eine ungenaue Flanke noch annimmt. Jolie passt auf Hofmann, die tief auf Schimmer steckt, die ist damit eben dann alleine vor Peng, bleibt cool, spielt sie aus und schiebt zum 1:0 ein. Der Treffer, der zählt noch nicht wegen Abseits, aber kurz danach fällt ein ganz ähnliches Tor, nämlich in der achten Minute nach dem Einwurf von der linken Seite spielt Krug einen Pass auf Hofmann, die den Ball auf Andrade verlängert. Peng kommt raus, hat aber kaum eine Chance auf den Ball. Andrade umdribbelt sie und schiebt ins leere Tor zum 1:0 ein. Danach trifft Weikling nur das Außennetz, Brandenburg nur die Latte. Werder stellt zur zweiten Hälfte auf eine Viererkette um, aber in der 50. Minute fällt das 2:0 für Leipzig. Starke schlägt einen tiefen Pass auf Hofmann, die aus gar nicht so einfachem Winkel toll zum 2:0 trifft. Schmidt, die inzwischen in der Innenverteidigung spielen soll, die hat vorher als Sechserin gespielt, kommt nicht hinterher. Hinten raus gibt es noch Chancen für Werder Bremen, also Weidauer vergibt gegen Herzog, Siems schießt in der Nachspielzeit nochmal drüber, aber Oskar, Leipzig gewinnt eben diese Partie. Wie haben dir denn die Leipzigerinnen gefallen?
Sehr gut, der Jonas Stephan ist ja neuer Coach, übernommen für Shaban Uzun und war schon beeindruckend. Man muss auch mal sagen, die waren ja auf dem dritten Platz in der Rückrundentabelle vergangene Saison und da sieht man schon, dass da immer weiter ja die Leipziger einen guten Weg einschlagen. Das war natürlich super kurios in der sechsten Minute, ne, als sowohl die Assistentin als auch die Hauptschiedsrichterin das Tor gegeben hätten und erst nach weiterer Rücksprache mit der vierten Offiziellen wurde dann gesagt, war wohl doch abseits. Aus meiner Sicht war es nicht so, hauchzart. Die Frage ist, ob da im Mittelfeld überhaupt Giovanna Hoffmann noch an die Kugel kommt und selbst dann startet Schimmer aus meiner Sicht aus der eigenen Hälfte. Hätte schon das 1:0 sein können, direkt danach. Du hast es
gerade. Ist auch für den Kommentator undankbar, oder?
Wenn ich da das war durchaus undankbar. Darf. Ich durfte es am Freitag machen. Weil eben auch der Ball, und das ist echt super kurios, ja, war schon am Anstoßpunkt. Genau. Stadionsprecher hat schon Torschützin durchgesagt, ich sie abgefeiert. Schimmer macht endlich aus ihrer Sicht das erste Tor für den neuen Club und dann doch Pustekuchen. Aber ja, das ist natürlich sehr, sehr stark, dass sie direkt danach das Tor machen. Zur Geschichte des Spiels gehört natürlich auch, letzte Saison gab es ein 5:0 für Werder Bremen bei den Leipzigerinnen. Das musste auch eine gewisse Elvira Herzog, glaube ich, erstmal längere Zeit verkraften. Da sah sie oft nicht gut aus. Ging schon los aus 40 Metern nach ihrem Fehler mit einem Gegentor. Also genau, und da ist eben auch eine Wahrheit. Defensiv, finde ich, haben sie es sehr gut gemacht. Denn Sophie Weidauer, insgesamt 4 Tore gemacht letzte Saison in 2 Duellen gegen Leipzig. Die war ziemlich abgemeldet. Und du hast es angesprochen, Werder Bremen, auch nicht unbedingt die Tormaschine der letzten Jahre gewesen, der Bundesliga. Aber die hatten wirklich sich viele gute Chancen rausgespielt. Es gab den Lattenknaller von Michaela Brandenburg kurz vor der Pause. Und sie hätten sich den Anschlusstreffer zumindest sehr verdient. Aber es sollte irgendwie nicht sein an dem Tag. Werder Bremen kann ich auch nur positiv irgendwie von reden, selbst wenn sie das 2:0 verlieren. Leipzig einfach auch mit dem neuen Trainer sehr stark. Flachpassspiel haben wir angesprochen. Ist gut, war auch schon unter Shaban Uzun aus meiner Sicht gut. Interessant eben auch, dass noch vor der Halbzeitpause ja Thomas Horsch ausgewechselt hat, Hannah Nemeth runtergenommen hat. Ist auch immer so ein bisschen, ne, sagt man, Höchststrafe. Aber hat eben umgestellt und Werder wurde wirklich von Minute zu Minute besser. Und am Ende steht ein 2:0. Eigentlich war es knapper. Und Leipzig wirklich, muss man den virtuellen Hut ziehen, haben es richtig stark hinbekommen. Und natürlich die Geschichte des Spiels. Giovanna Hoffmann, 8 Jahre für Werder gespielt. So viel Pech gehabt mit Verletzungen. Und wenn sie fit ist, nach dieser Traumvorlage in der 50. Minute von Sandra Starke, nimmt sie super den Ball mit und zieht da ab ins lange Eck. Also das war schon an ihrem Geburtstag auch noch natürlich eine ganz besondere Geschichte.
Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball. Genau. Ja, das ist schon sehr interessant, was du alles sagst. Ich habe auch währenddessen drüber nachgedacht, warum ich eigentlich gesagt habe, Leipzig habe das souverän gewonnen, weil es gab ja diese ganzen Chancen für Werder Bremen und es gab auch diese gute taktische Reaktion. Mir hat das auch gut gefallen. Ich finde, Lara Schmidt ist keine Sechserin, zumindest wenn du sie im Spielaufbau mit einbinden willst. Und das war ein Problem. Und dennoch fand ich aber Leipzig auch so irre stabil. Trotz der Chancen und trotz auch, man muss auch sagen, es gab auch mehr Schüsse für Werder. 15-8 Schüsse pro Werder. Aber eine Julia Magerl zum Beispiel, die scheint für mich die neue Abwehrchefin zu sein. Die hat so viele gute Aktionen geliefert. Gleichzeitig hat sich Leipzig manchmal noch so selbst in Bedrängnis gebracht, weil man halt den Anspruch an sich hat, vieles spielerisch zu lösen, wo man manchmal vielleicht dann doch auch mal bolzen kann. Gerade wenn vorne eine Giovanna Hofmann steht, dann kannst du sie schon auch mal lang schicken. Das haben wir in der Vergangenheit schon auch gesehen. Deswegen bin ich so hin und her gerissen. Was wäre denn jetzt dein Prädikat? Hättest du auch gesagt, souveräner Sieg oder wie hättest du es eingeordnet?
Und unterm Strich war es bei einem 2-0 souverän. Ich finde, sie hatten auch Glück, ne? Wie gesagt, wir haben die Latte angesprochen. Werder hatte sehr gute Chancen. Eine Viertelstunde vor Schluss. Sophie Weidauer wird super bedient, läuft relativ frei aufs Tor zu, kommt ein bisschen ab von ihrer Bahn, dann zu ungefährlich. Aber, also, es geht auch darum, Giovanna Hofmann wird jetzt auf der 9 eingesetzt. Normal kam sie ihre ganze Karriere über den Flügel. Und man sieht einfach, in der Vorbereitung hat sie auch schon ordentlich getroffen für Leipzig, dass sie da eine Idee haben, der neue Trainer eben auch und die Philosophie und das wird sehr gut umgesetzt und man muss halt hoffen, dass sie dann fit bleibt. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man nicht vergessen, dass eine Lina Hausicke bei Werder Bremen ausfällt mit ihrer schlimmen Verletzung im Kreuzband. Also die ist natürlich enorm wichtig. Lara Schmidt hast du angesprochen, ist für mich auch eine Innenverteidigerin, keine auf der 6, aber da muss man halt ein bisschen zaubern als Thomas Horsch, der heute auch in München war, ne, sich das auch angesehen hat. Die Bayern werden auch Gegner werden demnächst. Also ich finde Werder, man sieht bei Thomas Horsch allein in seiner Vita, ich glaube, es ist seine 5. Saison ist es, 2-mal 9., dann 8., letzte Saison war er 7. mit Werder. Also da wird wirklich auf Kontinuität gesetzt und das finde ich im Fußball immer sehr sympathisch.
Hm. Ja, und ein Gedanke, den ich auch hatte während dieses Spiels, war, dass Werder ja sein Spiel aktuell so ein bisschen umstellt. Dadurch, dass Nina Lösen abgegeben wurde, dass es auch noch so ein paar andere Veränderungen im Kader gab und auch die Verletzung von Lina Hausicke spielt da, glaube ich, eine Rolle. Mein Eindruck war, dass man viel weniger über die Flügel kommt oder zumindest versucht, nicht ganz so flügellastig zu spielen, weil das war auch ausrechenbar, fand ich, in einigen Spielen in der letzten Saison. Und das hat man im Spiel gegen Potsdam sehr gut gemacht. Wenn auch jetzt auch nicht, dass man da die Gegnerin so komplett überrollt hätte, aber ich fand, dass da aus den Halbräumen schon relativ viel Gefahr kam oder man zumindest vom Flügel nach innen gezogen ist. Die Flanke war nicht immer der Endpunkt des Angriffes. Und das wiederum ist aber halt in diesem Spiel eine Stärke von Leipzig gewesen. Also ich fand das zentrale Mittelfeld mit Starke, mit Jolie, ich fand die irre stark. Und dann die hinterste Reihe mit Magel habe ich ja schon angesprochen, auch Viktoria Krug, gutes Spiel gemacht. Julia Landenberger, so kleinere Wackler drin, aber das würde ich jetzt nicht so sehr überbetonen. Aber deswegen glaube ich, dass da Leipzig auch ein unangenehmer Gegner für Werder war, weil sie ihn letztlich das genommen haben oder da besonders gut waren, wo Werder gerade hin will. Hat man ja auch durch die Einwechslung von Wirtz gesehen, dass das wahrscheinlich der Plan war.
Mhm. Total. Sie haben mit Larissa Mühlhaus, die können wir vielleicht auch nochmal erwähnen, die hat natürlich auch super viel Qualität. Nicht umsonst Torschützenkönigin beim HSV geworden. Wird immer wieder betont, die Rivalität übrigens zwischen Werder und dem HSV beim Frauenfußball nicht ganz so extrem schlimm wie bei den Männern. Und da haben sie aber noch eine weitere Komponente bekommen. Wir haben letzte Saison auch mal über Sophie Weidauer gesprochen, von der ich immer viel schwärme. Ja, die haben auf einmal diese Qualität in der Offensive, die sie in den letzten Jahren eben nicht so hatten. Da waren es enorm wenig eigene geschossene Tore. Und ich sehe es auch so wie du, ich habe da sofort an Jano Lewels gedacht aus Leverkusen. So eine würde auch Werder Bremen gut tun, die einfach immer wieder erbarmungslos diese Linie runterläuft und viele Flanken schlägt, das fehlt so ein bisschen bei mir.
Ja, und vielleicht auch noch die Formation finden. Also Larissa Mühlhaus ist für mich schon im Zentrum extrem stark, aber nicht immer als diejenige, die verwertet, weil da hat Weidauer definitiv auch ihre Qualitäten, aber auch als eine, die eben Bälle festmachen kann, ablegen kann und es zieht sie ja auch immer wieder ins Zentrum rein. Vielleicht kann man da irgendwie mit einem Doppelsturm und einer Spitze dahinter agieren oder anders. Ich meine, auf dem Papier ist sie ja auch nicht so flügellastig, wie es jetzt eben auf dem Aufstellungsbogen aussieht. Aber vielleicht gibt es da sogar noch ein besseres Zusammenspiel in der Offensive, was man da noch finden kann, was sich noch finden wird im Laufe der Saison für Werder. Bin ich sehr gespannt drauf. Und bei Leipzig ist es im Grunde genauso. Also Leipzig hat jetzt dann vor sich Auswärtsspiel in Potsdam und dann eben das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Also da finde ich es auch interessant, welche Entwicklungen man sieht. Ich weiß nicht, Carmen, was dein Eindruck bisher in dieser Saison von Leipzig war. Es scheint schon zu sein, dass man da mit dem neuen Trainer und sicherlich auch mit der einen oder anderen Verpflichtung definitiv einen Schritt nach vorne gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde, Leipzig macht immer sehr viel Spaß zuzuschauen irgendwie. Also Oskar hat es ja schon gesagt, so das Kurzballspiel, und ich finde, das funktioniert bei Leipzig wirklich gut. Ich meine, jetzt gut gegen Bayern, sahen sie dann in der zweiten Halbzeit sehr unglücklich aus, aber ja, mir macht Spaß, Leipzig zuzuschauen. Ich finde, die haben auf jeden Fall sehr großes Potenzial, und da sieht man auch deutlichen Schritt. Ich meine, es ist jetzt die zweite Bundesliga-Saison, finde ich auch bemerkenswert, wie sie dann dafür schon auftreten. Deswegen, ja, macht auf jeden Fall Spaß und Lust auf mehr.
Vielleicht noch ergänzt, mit Vanessa Fudala haben sie da echt eine richtige Starspielerin in der Offensive, und die war sich auch für keinen Meter zu schade, sehr mannschaftsdienlich, macht auch Kopfballtore, neuerdings auch letzte Saison schon gegen Hoffenheim. Und ja, da sieht man schon, auch wenn du noch so dazu eine hast, die dann auch noch die Giovanna Hoffmann so unterstützt, aber auch das Mittelfeld, dann entstehen da auch wieder tolle Synergien auf dem Feld. Das Mittelfeld ist ja auch spannend mit Jolie, die neu aus Frankreich kam, wie die sich da gleich einführt, auch ein gutes Pendant ist als Box-zu-Box-Spielerin neben Sandra Starke. Und die haben beide eben diese Möglichkeiten. Starke bei der Torvorlage dann zum 2-0. Auch mal einfach den Steckpass durch alle hindurch in die Spitze. Und ja, das ist dann halt auch schwerer auszurechnen. Sie haben, finde ich, ziemlich variabel auch agiert. Das sehe ich auch so wie Karma. Macht wirklich immer Spaß bei den Leipzigerinnen, da auch die Entwicklung mitzuverfolgen. Die werden sich Step by Step die nächsten Jahre natürlich da nach oben weiterentwickeln.
Sag mal, Oskar, warst du das, der in seinem Kommentar Vanessa Fudala in die ins Nationalteam reinreden wollte? Habe ich mich schon richtig
Bestimmt,
gemacht.
Bestimmt. Letztes Mal war es noch Sophie Weidauer, aber Fudala, ja klar. Also ich meine, technisch brillant, guter Abschluss, macht mit ihren 1,54 auch Kopfballtore, hat die Technik eben auch dort. Ich sehe sie schon. Also da gibt's ja, es gibt ja auch jetzt die U-Nationalmannschaft, die noch hinzukommt. Ja. Keine so dumme Idee, finde ich, dass man eben auch Spielerinnen, die ja kurz davor sind, auch A-Nationalmannschaft zu spielen, im Prinzip hast du ja zwei Nationalmannschaften. So viele junge Spielerinnen, wie wir sie haben in der Bundesliga, aus meiner Sicht kann es gar nicht schaden.
Genau, das ist neu eingeführt vom DFB. Man munkelte es schon länger, denn einige andere große Nationen im Frauenfußball, im europäischen Frauenfußball, machen das schon, die Einführung einer U23. Und da denke ich, wird man Vanessa Fudala früher oder später, eher früher wahrscheinlich als später, auch mal spielen sehen. Und dann ja vielleicht auch im A-Team von Christian Wick. Wir werden es genau mitverfolgen. Für Leipzig, habe ich schon gesagt, geht es jetzt dann nach Potsdam. Und Werder Bremen wird jetzt dann zu Hause den FC Bayern empfangen. Deswegen gab es da schon heute die Spielerinnenbeobachtung in München höchst selbst. Dann lasst uns auch genau über diese Potsdamerinnen sprechen. Die hatten ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zu bestreiten. Und hier haben wir eins von ja mehreren Spielen an diesem Spieltag, das eine ganze Weile relativ eng aussieht und dann sehr deutlich endet. Aber der Reihe nach, Gräwe zieht in der 12. Minute aus der Distanz ab. Da sieht Fischer nicht gut aus im Tor von Turbine Potsdam. Es gibt aber nur Ecke. Diese Ecke dann allerdings führt zum 1-0. Im zweiten Versuch kommt der Ball per Chipball zu Freigang, die den Ball dann abgefälscht ins Tor schießt, und damit führt dann die Eintracht mit 1-0. In der 25. Minute hätte Laura Freigang sogar noch erhöhen können, denn nach einer verlängerten Flanke von Chiba mit der Hacke verlängert, pariert Vanessa Fischer erst noch sehr gut gegen Sens und ihren Kopfball, dann setzt Wolter nach und kommt im Strafraum gegen Hahn zu Fall. Es gibt Strafstoß, Freigang tritt an und scheitert aber an Vanessa Fischer, die den Strafstoß toll pariert. In der zweiten Hälfte muss dann Lindner verletzt raus auf Seite von Turbine, und dann kommen ein paar Minuten, die das Spiel eben sehr deutlich gestalten. 62. Minute, über eine schöne Kombination kommt die Eintracht auf den linken Flügel, Riesenflank nach innen, wo Bernhard den Ball ins eigene Tor klärt. Vorher war es aber schon eine schöne Ablage von Gräbe auf Dunst nach Pass von Dawson. Also das war einfach ein sehr schöner Spielzug von hinten bis ganz nach vorne und ermündet in einem Eigentor von Potsdam. 5 Minuten später, Bernhard verliert zentral den Ball an Freigang, die legt im Fallen auf Anjomi, die wurde gerade erst eingewechselt, läuft alleine auf Fischer zu und tunnelt Fischer zum 3-0. Dann köpft Laura Freigang knapp am Tor vorbei Und in der 73. Minute profitiert dann Aniomi von dem Ballverlust Potsdams im eigenen Strafraum durch ein schwieriges Anspiel von Vanessa Fischer auf Ito. Dunst gewinnt den Ball, Aniomi erzielt das 4:0. Kurz danach schießt dann Potsdam zum ersten Mal in Richtung des gegnerischen Tores, der Ball geht aber deutlich drüber. Dann muss Kuznetsov auch noch verletzt raus und es kommt noch schlimmer in der 84. Minute. Steckt Aniomi auf Freigang, die hinterläuft und mit einem Schuss unter die Latte das 5:0 erzielt. Und in der 91. kommt Laura Freigang bei einer Ecke freistehend zum Kopfball und macht Carmen am Ende sogar noch das 6:0. Dass Potsdam in einem solchen Spiel unterlegen ist, das ist klar. Findest du es denn auch gerechtfertigt, wie deutlich dieses Ergebnis am Ende wurde?
Ich muss sagen, tatsächlich ja. Also ich hätte es am Anfang nicht erwartet, dass Frankfurt so dominant auftritt. Vor allem auch, wenn man zurückblickt, wie Potsdam gegen Bayern gespielt hat. Aber ich fand schon Frankfurt von Anfang an klar die spielbestimmte Mannschaft. Also Potsdam konnte irgendwie kaum für Entlastung sorgen. Ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, dass in der Statistik sie 0 Torabschlüsse hatten in der ersten Halbzeit. Kann mir jetzt auch nichts Nennenswertes irgendwie erinnern. Aber ich weiß auch nicht so ganz genau, was Potsdam irgendwie verfolgt hat für eine Strategie, weil ich fand, dass sie den Mittelfeldspielerinnen von Frankfurt extrem viel Raum gelassen haben. Also Sens und Gräbe konnten sich oft einfach, hatten genug Zeit, den Ball anzunehmen, sich aufzudrehen, dann ja tiefe Bälle zu spielen auf Chiba oder Freigang. Oder also ich fand, Potsdam hat es Frankfurt so einfach gemacht, dass Frankfurts Spiel wirklich richtig gut ausgesehen hat. Da hat irgendwie alles funktioniert, also Flankenläufe, tiefe Bälle, das Kurzpassspiel. Ja, also sie hatten einfach überhaupt gar keinen Zugriff, also auch in den Zweikämpfen nicht. Ich würde schon sagen, dass Potsdam wirklich in allen Belangen unterlegen war. Mir wäre jetzt keine Spielerin so richtig positiv aufgefallen in dem Spiel. Und ich weiß noch eine Situation, da hat Fischer einen Ball runtergefischt und wollte dann das Spiel schnell machen und hat sich dann extrem aufgeregt, dass keine ihrer Mitspielerinnen irgendwie mitgeschalten hat. Und ich finde, das war so ein bisschen symptomatisch fürs Spiel von Potsdam. Also sie haben überhaupt nicht als Team agiert und so ein bisschen hat es gewirkt, als hätte die Abstimmung gefehlt, was zum Beispiel Jena ein bisschen besser macht im Verteidigen, einfach so als Verbund zu agieren. Finde ich, hat bei Potsdam wirklich so überhaupt nicht funktioniert in dem Spiel. Und ja, dann hat man natürlich die Qualität von Frankfurt, die vielleicht zuvor in der Chancenverwertung hat man ja immer so ein bisschen angemerkt bei Frankfurt, dass da auf jeden Fall Luft nach oben wäre. Jetzt in diesem Spiel haben sie zwar auch einiges liegen lassen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber dann 6:0 zu gewinnen, ja, zeigt ja dann auch die Klasse.
Also Potsdam tatsächlich ohne Schuss aufs Tor. Stina Johannes musste kein einziges Mal einen Ball halten. 2 Schüsse waren es nur insgesamt. Also es war sehr wenig von Potsdam. Und was ich interessant fand, war, dass also dieses Spiel, es hatte DFB-Pokal-Vibes, fand ich, von der ganzen Art und Weise, wie Potsdam das angegangen ist. Aber man hat trotzdem versucht, alles spielerisch zu lösen. Wahrscheinlich, weil man ja weiß, wenn man die Eintracht lockt, dann kann man auch den langen Ball hinter die Kette spielen. Es kam halt nur zu diesem Ball genau nie. Also ich kann mich zumindest gerade jetzt an keinen erinnern.
Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht so das Problem von Potsdam ist, dass sie sich vielleicht zu sehr darauf versteifen, dass sie jetzt unbedingt mitspielen wollen. Und vielleicht so ein bisschen, ja, dann da kein klares Spielsystem haben, sondern wirklich so den Druck bei sich sehen, ja, okay, wir müssen jetzt da auch mal irgendwie uns nach vorne kombinieren und sich dann vielleicht so ein bisschen da drin verlieren. Also das war zumindest so mein Eindruck.
Ja, es ist ein guter Punkt. Also sie wurden ja auch dafür bestraft. Ich glaube, das 0-4 ist ja das Tor, was zum Beispiel nach so einem klaren Fehler im Aufbauspiel von Potsdam fällt. Und dann ist man halt in vielen direkten Duellen auch sehr deutlich unterlegen gewesen. Also sowohl die Tore, die nach Ecken fallen, sind alle dann einfach für Eintracht Frankfurt, weil da die Spielerin jeweils sehr frei steht. Also gerade Laura Freigang bei ihrem Kopfball zum Beispiel. Sprintduelle deutlich unterlegen. Also ja, also Potsdam tatsächlich, da fehlt es an sehr vielen Dingen. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man aber in dem Spiel, ist es auch fair zu sagen, die Eintracht war auch wirklich da. Denn so schwer man sich am Anfang des Spiels getan hat und ja auch noch den Strafstoß verschossen, dann, das war so ein bisschen Bruch in der ersten Hälfte, dann ist gar nicht mehr so viel passiert. Aber die zweite Hälfte, die war schon sehr gut. Und zwar, also In Toren hat sich's auch ausgedrückt, als dann Anjomi eingewechselt wurde. Also so wie immer, wenn jetzt Anjomi eingewechselt wird zuletzt. Aber auch vorher, auch Chiba, die vorher für sie gespielt hat, die war stark. Und gerade das Mittelfeld, Barbara Dunst, ich weiß gar nicht, wie viele Bälle die auf dem linken Flügel gewonnen hat und wieder den Ball nach vorne getragen hat. Und so hatte am Ende, Eintracht Frankfurt hatte 40 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und Potsdam 2. Und das ist dann ungefähr das, was auch, finde ich, in einem 0-6, also steht drauf, wenn 0-6 das Endergebnis ist, was da auch drin gesteckt ist, fand ich.
Ja, ist ja vielleicht so ein bisschen so dieser Klassenunterschied, den viele auch erwartet haben von dem Aufsteiger zum Top-Team, dass die da einfach größtenteils chancenlos sind. Und ich muss sagen, vielleicht, was so ein bisschen das Problem von Potsdam dann war, ist, dass Anautis die frühen Wechsel für sich entdeckt hat, irgendwie seit neuestem. Also da wird dann Anjomi relativ früh eingewechselt, was ja letzte Saison, also hat er immer recht spät gewechselt erst. Und die hat dann schon ordentlich Verstärkung nochmal gebracht. Aber auch eine Carlotta Wamser, die auch immer für Dampf sorgen kann. Das bricht natürlich einen Gegner dann auch nochmal extrem, wenn dann solche Spielerinnen reinkommen. Und Anjomi, die ja auch beim zweiten Tor von Freigang, glaube ich, ja, einfach sich super durchsetzen kann. Und da hat man dann auch irgendwie nichts dem entgegenzusetzen. Und dann, was auch ein Problem für Potsdam war, ist, dass Frankfurt so ein bisschen die Standardschwäche in dem Spiel überwunden hat, aber ja, hast du auch vorhin gesagt, dass sie es auch schlecht verteidigt haben, aber also ich bin sowieso kein Fan davon, von diesen kurzen Ecken. Dann, ja, im zweiten Anlauf hat er den Freigang, den Treffer glücklich noch reingemacht und dann eben das Kopfballtor, also könnte ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, wann Frankfurt ein Kopfballtor nach einer Ecke gemacht hat in letzter Zeit. Ja, ein gebrauchter Tag für Potsdam, aber Frankfurt auf jeden Fall mehr als verdient gewonnen.
Ja, und vor allem die Stärke, die Frankfurt die entwickelt, finde ich, die kann man wirklich nochmal hervorheben, weil dass du in Potsdam gewinnst, das muss so sein, qua deine Ansprüche und auch qua dem, was wir über die Turbine gesagt haben. Aber wie stabil da die Eintracht war, ich fand, dass Nadine Riesen da so ein sehr gutes Beispiel für war. Die war absolut stabil auf ihrem linken Flügel. Ich weiß gar nicht, ob sie in der Statistik ein direktes Duell verloren hat. Ich vermute ehrlich gesagt nicht, denn ich kann mich an keins erinnern. Hat das ganz, ganz sauber erstmal diesen Flügel abgedichtet. Da ist gar nichts passiert. Und da hat es Turbine schon eigentlich versucht, immer mal wieder auf den Flügel hin den langen Ball zu schlagen. Und dann war sie aber auch offensiv sehr wichtig und hat immer wieder gute Entscheidungen getroffen, hat nicht immer die Flanke genommen, auch mal den flachen Pass an die Strafraumkante, den Steckpass an die Grundlinie gespielt. Also die hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, Pia Sophie wollte auf der anderen Seite genauso auch. Also beide sehr stark in einem sehr starken Eintracht Frankfurt Team. Also da kann man gespannt drauf sein, wenn die Eintracht das jetzt im Heimspiel gegen Wolfsburg von der Form her bestätigen kann, ist wirklich viel drin, weil da war viel Gutes in diesem Spiel.
Vielleicht kann man noch sagen, sie haben auch schon gezeigt, wie es ist, mit einem Rückstand umzugehen, ne? Gegen Leverkusen zuvor 0-2 hinten und da machen sie noch ein 2-2 daraus. Ich finde, ist eigentlich auch ein Klassiker der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gewesen, ja immer Potsdam gegen Frankfurt. Vielleicht ist es für Turbine gar nicht so schlecht, habe ich mir gerade gedacht, dass es eben mal runterging und jetzt wieder hoch, weil oft war eben das Thema, ne, dass diese riesige Erwartungshaltung bei Turbine Potsdam immer da war mit Champions League Zeiten und deutschen Meistertiteln. Und jetzt sind sie halt in einer neuen Rolle und ich glaube, das ja ist halt der Klassiker für einen Aufsteiger, dass man erstmal reinkommen muss in so eine Saison. Aber so eine 0-6-Packung, das ist natürlich schon hart. Es wird dann auch auf andere Duelle ankommen. Ich glaube, die Mannschaften, die da jetzt auch unten stehen, sind entsprechend auch die wohl bis zum Schluss da kämpfen müssen mit Jena und auch Köln. Aber Turbine Potsdam, eine Saison, eigentlich ist es für einen Aufsteiger doch der perfekte Zeitpunkt gewesen, aufzusteigen, wenn nur eben einer runtergeht. Aber ja, wird bis zum Ende ganz, 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 ganz schwierig. Auch für Turbine, auch wenn es nur einen Absteiger gibt, die Klasse zu halten, denke ich.
Nur zu sehen, 10 Tore jetzt nach 3 Spielen für die Turbine. Und das war nicht das Einzige, was schwierig war für die Turbine. Also, dass man die Bundeswehr als Sponsor hat, okay, das kann jeder für sich selbst bewerten, wie er das findet. Dass aber die Bundeswehr dann Spieltagssponsor ist, ausgerechnet am Nachhaltigkeitsspieltag, könnt ihr ja mal kurz googeln, was Kriegsführung so mit dem Klima macht. Nun ja, also die Turbine, sie muss das Geld nehmen, woher es auch kommt, aber ich konnte sehr verstehen, da hat sich im Forum jemand bei uns zu geäußert, Rallewatsch hat das geschrieben und ich verstehe deine Bauchschmerzen, liebe oder lieber Rallewatsch. Ja, Es sollte noch kurz Erwähnung finden. Was aber auch Erwähnung finden muss, ist, dass es jetzt mit einem Heimspiel weitergeht für Potsdam, nämlich zu Hause gegen Leipzig, habe ich ja gerade erst angesprochen. Und dann geht's nach Freiburg und die Eintracht zum 500. Mal empfängt jetzt den VfL Wolfsburg. Aber das Spiel müsst ihr einfach verfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das ist wirklich, da können wir uns wirklich, wirklich drauf freuen. Dann haben wir noch zwei Partien, über die wir sprechen wollen. Und die erste davon, die fand in Essen statt, zwischen der SGS und Leverkusen. Da gab es eine ganze Weile lang nur Chancen und keine Tore. Also zum Beispiel vergibt Vidal die Chance auf eine Führung nach Ecke, Debitzky nach einer tollen Kombination und Pass von Procella, dann klaut Meier Skinnes Hansen den Ball und hat die Möglichkeit zum 1:0, wird aber gerade noch vom Ball getrennt. Also es gab auch Chancen, die nicht auf dem Statistikzettel gelandet sind. Kowalski schießt einen Freistoß übers Tor, Kehrer kommt im 1-gegen-1 nicht an Sindermann vorbei. Und dann geht aber die zweite Hälfte so los, dass direkt ein Tor fällt und wir wissen, okay, dieser Bann ist gebrochen, denn mit der ersten richtigen Chance nach Wiederanpfiff trifft Kögel zum 1:0, weil Levis sie überläuft, bekommt sie Platz für ihren Schuss und der ist dann aber auch richtig stark, schlägt im rechten Eck ein 1:0 für Leverkusen. Janu Levis schießt kurz danach vorbei und in der 57. Minute, also 10 Minuten danach, schlägt Kögel wiederum eine fantastische Verlagerung auf Levis, die nimmt den Ball super an, toller erster Kontakt, super zweiter Kontakt, sie überlupft Sindermann zum 2:0, ein ganz wunderbares Tor. In der 64. Minute kommt es zum vermeintlichen Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß aus großer Entfernung kommt Rieke zum Schuss und auch zum Treffer, aber der zählt nicht. Meier soll Ostermeier abgeräumt haben. Ich fand es nicht eindeutig aufzulösen durch die Bilder. Und dann passiert noch etwas. In der 67. Minute verliert Vidal zentral den Ball. Kowalski passt auf Procella, die an Levis vorbeigeht. Und von der gefoult wird, Levis sieht die zweite gelbe Karte, das heißt Leverkusen spielt das Spiel in Unterzahl zu Ende, aber Oskar, dennoch schafft es die SGS hier nicht ranzukommen, Endergebnis 2:0 für Leverkusen. Warum hat es denn die SGS nicht geschafft, hier zumindest ein Tor zu erzielen?
Ja, ich war ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht oder überrascht, aber ich hätte schon mir vorgestellt, dass die SGS da auch auf Augenhöhe agieren kann, aber so war es zu wenig. Warum genau? Das ist die große Frage. Ich kann es auch immer nur so erklären, dass die SGS auch wieder mal einen Umbruch hat. Eine Piljic, erstmals sie geboren in Essen im Leverkusen-Trikot, jetzt wieder im Stadion an der Hafenstraße gewesen. Muss man immer wieder neu sich finden, immer wieder Ideen entwickeln, aber Roberto Petzold und Leverkusen haben es auch einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und Christine Kögel war einfach mit Tor und Assist überragende Spielerin auf dem Platz. Sehe ich genauso wie du. Im Prinzip aus dem Stand diese Seitenverlagerung für Levels, die halt bei der Gelb-Roten nicht clever genug agiert. Ich würde es eher auf die starke Leverkusener Mannschaft schieben. Und warum die SGS? Also für mich war es auch spielerisch auch zu wenig. Die Top-Chance hatte trotzdem Julia Debitzky im ersten Durchgang. Muss ja auch nicht immer alles glänzen, aber ja, Leverkusen hat das verdient gewonnen, vor allem, weil sie es gut gespielt haben.
Okay, dann fange ich auch mal mit Leverkusen an, bevor ich noch was zur SGS sage. Ich hatte den Gedanken während dieses Spiels, weil das jetzt ja schon zum wiederholten Mal eine gute Partie von Leverkusen war. Wir erinnern uns ja an das 2:2 gegen Eintracht Frankfurt und auch Leverkusen zählt zu den Teams, das noch nicht verloren hat in dieser Saison. 2 Siege, 1 Unentschieden. Ich hatte den Gedanken, ob diese Umstellung auf Viererkette vor allem den Effekt hat, dass man halt eine Spielerin mehr in der Offensive hat. Weil bei der Dreierkette hatten wir 3 plus dann davor Elisa Sens, die auch manchmal sich sogar vor die Pressinglinie der Gegnerin hat fallen lassen, wenn sie unbedingt den Ball haben wollte. Und jetzt ist der Aufbau einfach mit einer Spielerin weniger, wird aber, also zumindest in dem Fall von Essen wurde das kaum gepresst. Das hat mich auch gewundert, dass Essen relativ tief eigentlich immer auf Leverkusen gewartet hat. Und deswegen hatten die da null Stress. Und auch deshalb war mein Eindruck, hat man es in der Offensive ein bisschen leichter. Du hast einfach eine Spielerin mehr. Du kannst eine Kögel, wenn die nach innen zieht, kann ganz einfach die Außenverteidigerin nachschieben. Levis und Kögel haben da eine gute Abstimmung gehabt. Ich finde, dass Vidal sehr gut absichert. Piljic, die zieht es ja sowieso immer nach vorne und die kannst du dann auch laufen lassen. Also mein Eindruck ist, dass das, was da geändert wurde von Petzold, bisher Leverkusen sehr entgegenkommt, gerade eben in Spielen gegen Gegnerinnen, die eher passiver spielen, also in dem Sinne, dass sie jetzt nicht hochpressen, sondern eher so in ihrer Hälfte erstmal auf Leverkusen warten.
Ja, taktisch ist es wirklich absolut spannend mit einer Viererkette, wo eigentlich dann Vidal sich noch fallen lässt, dann wären es doch wieder drei, weil halt Skinnes Hansen und Lebels für mich mit die Top-Außenverteidigerin der Liga, weil sie einfach immer wieder den Weg nach vorne sucht. Da macht sie ja auch sogar ein Tor in dem Spiel. Aber obwohl nur vier hinten, zwei enorm offensiv starke Außenverteidigerinnen, ist ja auch kein Zufall, dass Skinnes Hansen mit der 10 Rechtsverteidigerin spielt sozusagen. Und ja, auch so viele Flanken geschlagen hat. Gerade im zweiten Durchgang war das enorm auffällig, wie oft sie den Weg nach vorne gefunden hat, den sie allerdings auch eben angeboten bekommen hat. Also da hatte Essen zu wenig Antworten. Ich so ein bisschen das Gefühl, wenn Ramona Meyer nicht ihre Chancen hat, dann krankt so ein bisschen das gesamte SGS-Spiel, beziehungsweise dann wird es schwierig, weil ich glaube, letzte Saison hatte sie 10 Torbeteiligungen. Wenn sie da irgendwie nicht funktioniert, und sie ist ja auch enorm mannschaftsdienlich, aber dann wird es für Essen enorm schwer, entsprechend da gegen Leverkusen zu performen. Mal sehen, was mit dem ersten Spieltag noch passiert. Ne? Also gegen Freiburg hat man ja auch schon gesehen. Da war so viel drin in dem Spiel, beim 3-2 hinten gelegen, wieder rangekommen, Ausgleich kassiert, dann auch das Tor ganz am Ende per Elfmeter. Ja, also ich bin positiv angetan. Ich finde auch, ähnlich wie wir es über Leipzig gesagt haben, trifft es schon auch auf Leverkusen zu. Macht schon Spaß, denen zuzuschauen.
Stimmt, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Also das Spiel gegen Freiburg wird jetzt tatsächlich wiederholt. Ich habe es in der letzten Sendung ja noch offen lassen müssen. Ich hatte extra den DFB noch gefragt, aber die wussten damals nicht oder haben es mir zumindest nicht gesagt, wann diese Entscheidung des DFB-Schiedsgerichts kommt. Wesentlich für diese Entscheidung war, dass der Zeitpunkt auch dieser Fehlentscheidung der Schiedsrichterin eben dann doch das Spiel maßgeblich beeinflusst hat, dadurch, dass dieser Elfmeter so spät war. Leverkusen kann noch Berufung dagegen einlegen, aber jetzt, also hat man auch gemacht, muss man glaube ich auch einfach machen, aber wenn das jetzt nochmal gedreht werden würde, würde es mich dann doch sehr wundern, welche Argumentation da jetzt neu dazugekommen sein sollte. Das heißt, so vollmundig, wie ich gerade angekündigt habe, Leverkusen ungeschlagenes Spiel, das stimmt. Aber dieses Spiel gegen Freiburg, das muss sehr wahrscheinlich nochmal gespielt werden. Also gucken wir mal an, ob ich da recht hatte. Jetzt haben wir vorhin bei anderen Teams, Oscar, die bisher erst einen Punkt geholt haben, schon relativ kritisch drauf geblickt. Wie würdest du denn bei der SGS jetzt dein Urteil fällen nach 3 Spieltagen?
Ich bin halt sehr angetan von einer Potzi, die so unglaublich jung ist und immer wieder trotzdem jetzt schon ins kalte Wasser geschmissen wird. Letzte Saison mal in München gewesen am Campus mit dem Markus Högner, konnte ich mich da länger austauschen. Der hat wirklich ein Funkeln in den Augen gehabt, ein Strahlen im Gesicht, sagt, da kommt was ganz Großes auf uns zu. Nein, wollen wir jetzt auch nicht so sehr in den Olymp heben, ist ja noch so jung. Und aber ich finde, das wird einfach gut gemacht, immer wieder die Chance zu geben. In dem Spiel kamen sie jetzt von der Bank. Kowalski und Co., alle so um die 21, 22 Jahre, eine erfahrenere mit Ramona Meyer, also da, das ist einfach eine super Mannschaft, ich glaube, die werden ihre Punkte holen, da würde ich sagen, sind wir wirklich erst am dritten Spieltag und das wird alles werden bei den Essenerinnen, das sind einfach so viele Spielerinnen auch, die sich schon lange kennen. Clevere Transfers immer wieder. Man muss halt auch immer schauen, wie kann man das irgendwie auffangen. Eine Piljic war wirklich ganz, ganz wichtiger Bestandteil und ich glaube, deswegen muss man da einfach Zeit geben.
Ja, andererseits könnte man aber sagen, der Umbruch war kleiner als eigentlich sonst für die SGS. Also klar, du hast natürlich recht mit Piljic. Ja. Und es gab so 2-3 Momente in dem Spiel, wo ich mir gedacht habe, oh, da bin ich gespannt, wie Essen das hinbekommt. Also zum Beispiel, Vanessa Fürst hat jetzt nicht per se ein schlechtes Spiel gemacht, aber in 2-3 Situationen war sie deutlich langsamer als ihre Gegenspielerin. Jetzt muss man sagen, Leverkusen hat auch viel Tempo, also William Stotti ist sehr schnell, ich fand auch, dass Kramer sehr schnell ist, Hansen hast du ja auch schon angesprochen, Kögel sowieso und die hat vor allem so einen tiefen Körperschwerpunkt, ist sehr, sehr schwer zu tackeln, deswegen könnte auch besonders in diesem Spiel aufgefallen sein. Aber das war so eine Notiz, die ich mir gemacht hatte, genauso wie die Abstimmung zwischen Außenverteidigerinnen und Innenverteidigerinnen nicht immer gepasst hat. Da hat jetzt natürlich Essen auch ein bisschen was verändern müssen, innerhalb von Spielen und jetzt auch zwischen den Spielen. Also alles jetzt noch nicht so, also ich zähle jetzt Markus Högner nicht an, keine Sorge, wäre ja auch total albern, wer bin ich überhaupt? Aber da bin ich schon gespannt drauf. Also ich finde, dass die SGS gleichzeitig mit dem, dass man irgendwie bei 12 Schüssen nur einen aufs Tor bringt, das ist ja Teil der Offensivmisere, die man schon, finde ich, konstatieren kann, zumindest mit Blick jetzt auf dieses Spiel gegen Leverkusen. Also es geht jetzt dann nach Jena und über die sprechen wir gleich noch als letztes und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann wiederum nach Potsdam. Und diese beiden Auswärtsspiele, ohne dass ich da jetzt was herbeireden will, aber da ist die Ausgangssituation, glaube ich, schon eine andere als in so einem Heimspiel gegen Leverkusen, wo du, wenn du gut mithältst und dann aber 0-2 verlierst, viele Argumente finden kannst, wo so ein Spiel dann in Ordnung ist. Und das ist es ja auch. Ich will jetzt auch nicht sagen, das wäre schlimm gewesen. Aber so ein bisschen merke ich eine leichte Temperaturerhöhung, wenn ich mir SGS angucke schon.
Ja, ich denke auch. Also waren bestimmt auch nicht einverstanden mit ihrem Spiel. So eine Top-Chance nach der schönen Vorlage in den Rücken der Abwehr von Porcella sollte halt Debitzky aufs Tor bringen, denke ich mir immer. Also aus 5-6 Metern bring einfach die Kugel auf das Tor. Dann kann vielleicht sogar noch der Nachschuss reingehen. Und es war einfach nicht ein Spiel der großen, vielen Möglichkeiten für Essen. Deswegen, da hätten sie halt dann zur Stelle sein müssen. So, können wir wirklich gespannt sein. Diese Ausnahmespielerin in dem Spiel auf jeden Fall, Christine Kögel, hat ja auch in jedem Spiel bisher getroffen. Also die hat wirklich einen guten Lauf. Und manchmal kann man es nicht erklären. Also die hat wirklich wie beflügelt dann irgendwann aufgespielt. War fantastisch. Und da ist dann vielleicht ab und zu auch kein Kraut gewachsen. wenn da so eine Spielerin wie sie auf einmal nochmal 3 Level nach oben schalten kann. Auch sie übrigens, weil wir über Hoffmanns 26. geredet haben, hatte 25. Geburtstag und mit Assist und Tor da maßgeblich beigetragen, dass das sehr gut lief für Leverkusen.
Sehr gut. Und in diesem Spiel war kein Kraut gewachsen. Gegen Kögel schauen wir doch mal, ob im nächsten Spiel dann eine Kraut gewachsen ist gegen Kögel. Da geht es nämlich gegen die TSG. Der musste sein zu Hause. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und wie es für die SGS weitergeht, habe ich ja gerade schon gesagt. Es geht nach Jena und da sind wir, Carmen, vielleicht bei der Überraschung dieses Spieltags angekommen. Ganz, ganz am Schluss wollen wir sprechen über ein Spiel zwischen dem SC Freiburg und Jena. Und da trug sich in der 17. Minute Folgendes zu. Jena baut flach und ohne Druck auf. Also auch Freiburg war eins der Teams an diesem Spieltag, das eher gewartet hat auf ihre Gegnerinnen. So kommt es dann zum langen Ball auf Bonsu, die geht innen an Stegemann vorbei und legt flach nach innen, wo Birkholz den Ball über die Linie drückt und damit führt Jena in Freiburg mit 1-0 und hätte sogar noch erhöhen können. Sträßer köpft eine Ecke knapp über das Tor, dann geht's in die Halbzeit und in der zweiten Hälfte ist dann der SC aber besser. Blumenberg köpft eine Flanke knapp neben das Tor und in der 59. Minute bringt Wobian einen Freistoß nach innen und unter dem Janning hindurchspringt. Im ersten Versuch bekommt Freiburg keinen Abschluss zustande, aber Kempe passt nochmal zu Wobian, die den Ball gefühlvoll über Janning hinweg ins Tor hebt zum Ausgleich. Und dann geht's eigentlich relativ wild hin und her. Also Jena hat zwei Möglichkeiten. Steuerwald köpft übers Tor. Janning pariert super gegen Martinez. Mesch verzieht freistehend vor Borggräfe. Und am Ende scheitert Stegemann genauso an Janning. Und am Ende bleibt es eben, Carmen, bei diesem 1-1, was ja definitiv ein Punktgewinn für Jena ist. Vor allem, weil ja vielleicht sogar noch mehr drin gewesen wäre. Wie haben dir denn die Spielerinnen von Jena gefallen?
Ja, ziemlich gut. Also ich muss sagen, es war so mit das spannendste und aufregendste Spiel an dem Spieltag, fand ich. Also ich war davor schon, habe ich mich schon gefragt, wie sich jetzt Jena schlagen wird, haben ja gegen Wolfsburg und Frankfurt gute Leistungen gezeigt. Und jetzt dann gegen ein Team, das ja, ich sag's, eher mittelklassig unterwegs ist vom Niveau her, wie sie sich da einfach schlagen werden. Und also ich finde, im Gegensatz zum Beispiel zu Potsdam, über die wir vorhin gesprochen haben, dass Jena schon irgendwie einen klareren Matchplan hat und der dann auch oft einfach aufgeht, also vor allem im Verteidigen, also gegen den Ball verschieben sie einfach super, verteidigen gut im Verbund. Ja, da hat man eigentlich kaum irgendwie was auszusetzen und dann, wenn sie dann den Ball kriegen, versuchen sie schnell nach vorne zu spielen, aber auch kontrolliert und versuchen jetzt auch nicht irgendwie Wunder zu vollbringen. Also ich glaube, da war einmal eine Situation, als Juckel einfach nach vorne zieht und einen einfachen Doppelpass spielt und zum Torabschluss kommt. Und das sieht man ja auch, ich sag jetzt mal, eher selten, also solche einfachen Spielkombinationen. Deswegen, also ich glaube, Florian Kästner hat sein Team gut eingestellt, war ja danach auch eigentlich recht zufrieden mit dem Punktgewinn. Und ich denke eher Freiburg, ja, kann sich vielleicht ein bisschen ärgern, dass sie da jetzt nur einen Punkt mitgenommen haben. Ich muss aber sagen, dass ich das Unentschieden eigentlich schon verdient finde. Also ich fand jetzt auch nicht, dass Freiburg Jena irgendwie an die Wand gespielt hat. Also eigentlich, ja, fand ich sehr ausgeglichen und auf Augenhöhe. Und ja, also bin mal gespannt. Ich muss sagen, ich hätte Jena davor nicht so eingeschätzt. Ich hätte gedacht, sie wären wirklich Abstiegskandidat Nummer 1. Aber so nach den ersten 3 Spielen, ja, finde ich, dass sie schon eine gute Chance auf den Klassenerhalt haben tatsächlich.
Vor allem, weil wir haben ja gerade über Potsdam gesprochen und du hast ja diese beiden Spiele auch gesehen. Gerade im Vergleich zu Turbine finde ich so interessant zu sehen, wie viel Ordnung und Struktur bei Jena drin ist, wie viel konstruktive Dinge auch mit dabei sind. Also bei Potsdam habe ich ja auch thematisiert, sie versuchen es spielerisch zu lösen, aber sie bekommen es nicht hin. Und Jena hat mir auch sehr gut gefallen in dem Spiel. Allerdings schon auch begünstigt vom SC Freiburg, zumindest in der ersten Hälfte. Mhm. Also dass der SC so tief wartet auf Jena und dann trotzdem aber noch Raum hinter der Kette offen lässt. Das war ja dieser lange Ball letztlich auch vor dem 0:1. Und ehrlicherweise, also das ewige Thema bei Freiburg, zumindest mein ewiges Thema, individuelles Abwehrverhalten von Spielerinnen. Es tut mir leid, aber du kannst die Spielerin doch nicht innen vorbeigehen lassen. Und da gab es noch 2, 3 weitere Szenen, wo du einfach gesehen hast, individuell passierender Fehler im eigenen Strafraum auf Seiten des SC Freiburg. Ich verstehe nicht, warum ich der Einzige bin, der das wieder und wieder thematisiert. Mich macht das fast schon wahnsinnig, das zu sehen, ohne dass ich sagen würde, die Spielerinnen sind generell schlecht oder sie versuchen es nicht, aber sie machen einfach unglaubliche Fehler pro Spiel und auch bei diesem 0:1. Aber dass der SC da so abwartend gespielt hat und dennoch aber diesen Raum gegeben hat hinter der Kette, war so eins der Mysterien der ersten Hälfte. Und ich würde sagen, ich finde auch 1:1 geht in Ordnung. Wenn Freiburg das gewonnen hätte, wäre es auch verdient gewesen. Aber auch wenn Jena es gewonnen hätte. Aber mit der ersten Hälfte, finde ich, hat der SC es eigentlich dann jetzt quasi aus neutraler Sicht unverdient gemacht, dass man dieses Spiel gewonnen hätte. Denn in der ersten Hälfte fand ich Freiburg trotz aller kleineren Chancen, die man hatte, nicht gut. Und vor allem die Anlage hat mir nicht gefallen. Oder bin ich da jetzt zu kritisch mit dem SC? Wie siehst du es?
Na, also ich muss sagen, ich fand Freiburg auch ein bisschen ideenlos irgendwie. Also es war wirklich sehr oft, dass das Spiel über rechts ging. Also ich weiß nicht, wie viel Ballaktion Ellie Gudorf hatte, aber ja, es war einfach oft so, dass sie irgendwie auf dem Flügel gesucht wurde. Über links, ja, ging eigentlich kaum was. Stimmt. Und dann waren es halt oft entweder ja Flanken in die Box, die dann irgendwie nicht verwertet werden konnten. Aber ja, ich finde halt, sie könnten sich schon mit dem Personal, das sie haben, auch, finde ich, spielerisch ein bisschen mehr zutrauen. Es wirkt halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen so auf Sicherheit. Okay, dann wissen wir, Ellie Gudorf ist gut auf rechts außen, dann versuchen wir sie irgendwie in Szene zu setzen. Was ich aber sagen muss, also die erste Halbzeit fand ich auch nicht gut. Also da hatte Jena irgendwie schon ein bisschen die dickeren Chancen in dem Spiel. Aber ich fand dann durch die Einwechslung von Shakira Martinez hat sich irgendwie Freiburg nochmal, ja, einen Gang zugelegt und ich finde, es hat Wirkung gezeigt. Verstehe ich persönlich auch nicht, wieso sie nicht von Anfang an startet für Freiburg. Aber ist natürlich auch eine gute Einwechslungsspielerin, die dann wirklich auch immer für Dampf sorgen kann. Mhm. Ja, deswegen war ein spannendes Spiel zum Anschauen, ging auf jeden Fall hin und her.
Ja.
Aber ich glaube, mit Ruhm bekleckert hat sich Freiburg jetzt nicht unbedingt.
Ja, aber guter Punkt mit Martin. Das hat man deutlich gesehen, welchen Effekt sie auf das Spiel hatte. Und auch richtig, dass du Ellie Gudorf nochmal ansprichst. Wenn's interessante offensive Aktionen gab, dann eigentlich meist über ihre Seite. Und dennoch, also ich werde aus dem SC nicht schlau, auch nicht in dieser Saison. Es deutet sich schon wieder an, dass ich wieder nichts verstehen werde, was der SC macht. Oder halt manche Dinge nicht verstehen werde. Oskar, geht's dir denn ähnlich, wenn du auf Freiburg blickst?
Absolut. Also dieses enge Ergebnis gegen Leverkusen hatten wir da. Dann jetzt ein Sieg gegen Hoffenheim, muss man auch schauen. Wie gesagt, schauen wir auch natürlich genau, wo entwickelt sich die TSG hin und in welcher Phase befinden sie sich gerade. Offensichtlich nicht so ganz ideal, aber trotzdem, dann schlagen die im badischen Duell Hoffenheim, dann wieder sowas gegen einen Aufsteiger. Ich sehe auch Karlsruher Jena, wie gesagt, sehr gut, also überraschend gut schon mit einer ordentlichen Form, auch wenn es jetzt nicht so enorm viele Punkte natürlich sind und die Ergebnisse noch anders sein könnten. Aber ja, ich kann absolut deine Skepsis und deine großen Fragezeichen im Kopf verstehen beim SC Freiburg. Gibt es natürlich eine spannende Komponente mit dem Nico Schneck, der interimsweise da ist, der wird dann wieder Co-Trainer, wenn die Theresa Merck nach der Babypause wieder dabei ist, muss man schauen, dass man das, glaube ich, gut handelt, dass man da den Spielerinnen einen guten Plan mitgibt, aber sie ist ja enorm nah dran, die Theresa Merck, wann immer es halt auch geht, aber es ist eben, glaube ich, deswegen auch eine schwierige Phase, weswegen man vielleicht auch nicht so gefestigt auftritt, kann eine Komponente sein, kann da reinspielen, warum da vielleicht die eine Ansprache von der immer gleichen Cheftrainerin nicht möglich ist und deswegen der Übergang natürlich auch ein gewisser Drahtseilakt ist, aber ja, Potenzial ist da. Shakira Martinez war also super Transfer, die kam ja aus West Ham. Ja, muss man schauen, mit ihr haben sie auf jeden Fall eine super Komponente, genauso wie mit Campbell, von der ich auch sehr viel halte. Aber wenn wir auf die Startelf schauen oder auch auf die da kommen, sehe ich eher auch die Qualitäten halt in der Offensive. Defensiv fehlt da so ein Fels in der Brandung. Das wäre für sie sehr, sehr wichtig, dass sie da eine richtige Abräumerin auch hätten. Und natürlich Hazard Kayikci enorm bitter, dass sie vor der Saison mit dem Kreuzbandriss ausfällt. Fehlt natürlich auch für die Offensive. Und als Leader auf dem Platz, ne, dass man auch mal vielleicht eine gewisse Struktur verleiht. Sie ist so viele Jahre beim SC. Ja, ich glaube, die bringt da auch einen ganz anderen Effekt rein. Die ist natürlich ein herber Verlust für Freiburg in der Saison.
Ich meine, es hängt jetzt natürlich auch ein bisschen an dem Wiederholungsspiel gegen Leverkusen ab, wie man es dann bewertet. Und es stimmt natürlich auch, dass ja Freiburg schon 4 Punkte hat. Also es sieht ja viel, viel besser aus als in der letzten Rückrunde. Wahrscheinlich hat man jetzt, ist es nicht sogar schon das Rückrundentabellenergebnis aus der letzten Saison, was man jetzt hat, zumindest wahrscheinlich deprimierend nahe dran. Also deswegen, vielleicht sind da auch meine Sorgen unbegründet. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich in Freiburg studiert habe und deswegen einfach eine Nähe allein schon zu diesem Stadion habe. Ich freue mich bei jedem einzelnen Spiel und denke mir, ach Mensch, es ist so schön da auf der Nord. Aber gut, Carmen, hast du noch was zu diesem Spiel zu ergänzen?
Eigentlich nur, also was ich vielleicht noch sagen muss, ich finde, jetzt haben wir Freiburg viel kritisiert, aber trotzdem Jena, also ja. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass sie nach dem Führungstreffer vielleicht so ein bisschen so in diese Park-the-Bus-Manier fallen und dann irgendwie kein zu elft hinterm Ball wegverteidigen, aber ich fand trotzdem, dass sie mutig weitergespielt haben und ja, also einfach eine klare Spielanlage zeigen und ich finde, klar, Freiburg hat sich schwer getan und vielleicht würde sich ja Freiburg wünschen, so ein bisschen dieses Abwehrbollwerk von Jena irgendwie zu haben. Ja. Wo ich aber auch, was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, als ich dann geschaut habe, warum sie alles eben über Ellie Gudow gespielt haben. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie eine Schwachstelle bei Jena ausgemacht hätten, weil ich finde, wenn man wirklich so viel über eine Seite spielt, wenn man auch Qualität auf der anderen hätte, macht für mich ja irgendwie wenig Sinn. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen ausrechenbar. Und ich denke, dass Freiburg, trotz dessen, dass sie irgendwie in Rückstand geraten sind, auch nicht wirklich in Panik verfallen sind. Mhm. Ich muss sagen, sie waren dann trotzdem immer noch weiterhin selbstbewusst und haben, ja, also hat zumindest so gewirkt, als hätten sie an den Sieg noch geglaubt. Und ich denke, wenn sie sich das vielleicht auch beibehalten können, dann, ja, kann es auf jeden Fall eine Stärke sein und dann können sie doch, trotz dessen, dass der Start jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich war, noch gut abschneiden. Mhm.
Und wie gesagt, von den Ergebnissen her passt der Start ja. Es geht jetzt dann zum ersten FC Köln, dann das Heimspiel gegen Turbine Potsdam. Also man wird jetzt dann beide Aufsteiger innerhalb von wenigen Spieltagen gehabt haben. Mal gucken, wie wir dann auf Freiburg blicken und was jetzt dann mit dem Leverkusen-Spiel eigentlich passiert ist. Aus Freiburger Sicht wäre das sehr, sehr positiv, das zu wiederholen, denn mehr als nochmal verlieren kann man nicht. Für Jena wiederum geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Essen und dann spielt man in Leverkusen. Damit sind wir fast am Ende dieses Spieltags angelangt, aber auf eine Sache warten alle da draußen, wahrscheinlich auch Spielerinnen und TrainerInnen schon ganz gebannt, nämlich wie wird der Rasenfunk seine Spieltags-Awards verteilen? Wer wird MVP, wer wird Unsung Heroine und was werden die Momente des Spieltags? Wir alle drei haben jeweils unseren Vorschlag mitgebracht. Carmen, du darfst gerne mal beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Oh, ich fand tatsächlich daraus mehrere Kandidatinnen. Natürlich, ich meine jetzt kürzlich erst Pernille Harde mit dem Hattrick in dem Spiel gegen Hoffenheim. Aber ich habe tatsächlich Christine Kögel aufgeschrieben, weil ich finde, ja, hat einfach eine super Saison bisher gespielt. Es sind jetzt erst 3 Spieltage, aber ist auf jeden Fall ein Gamechangerin für Leverkusen. Ein Tor und ein Assist. Schönes Tor, schöner Assist. Also deswegen habe ich mich für Christine Kögel entschieden.
Steht tatsächlich auch auf meinem Zettel und da will ich jetzt auch nicht von abrücken, weil sie wirklich so wichtig war für Leverkusen. Für mich war sie der Grund, warum sie gewonnen haben in Essen. Und das ist ja die Definition einer MVP. Oscar, wer ist denn bei dir auf dem Zettel gelandet?
Es ist langweilig. Ich habe auch Christine Kögel hier stehen. Ich finde Gio Hoffmann, weil es eben auch beidseitig diese Geburtstagsgeschichte ist, sei auch erwähnt, 8 Jahre für Werder Bremen. Dann spielt sie dieses Spiel, macht ein tolles Tor. Also dann nehme ich Gio Hoffmann.
Sehr gut, Giovanna Hoffmann wird notiert für dich, Oscar. Und wir haben die dritte Erwähnung von Christine Kögel an der Stelle. Carmen, wer ist denn deine Unsung Heroine geworden?
Man muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe tatsächlich Nadine Riesen aufgeschrieben. Und zwar so ein bisschen stellvertretend für ja alle Spielerinnen, die es vielleicht nicht so ganz einfach haben. Ich habe so ein bisschen so einen Softspot für Spielerinnen, die nicht in der Startelf stehen und nicht so häufig ihre Chance kriegen. Und ich finde, Nadine Riesen hatte, glaube ich, auch persönlich eine eher schwierige Saison letzte Saison. Hat, ja, ich glaube, insgesamt nur 10 Einsätze gehabt, wurde irgendwie dreimal stand sie von Anfang an auf dem Platz. Und ich finde einfach dann da reinzukommen, in so ein Spiel von Anfang an zu spielen und so eine gute und solide Leistung abzurufen, ist auch irgendwie nicht selbstverständlich. Man hat ja auch so einen gewissen Druck wahrscheinlich auch selber, dass man dann auch abrufen will und performen muss. Ja, deswegen Nadine Riesen, aber so ein bisschen stellvertretend für alle. Für alle Spieler, die nicht Startelf spielen, sag ich mal so.
Finde ich eine ganz fantastische Wahl, weil das nämlich auch wirklich so eine Sache ist, alles braucht seine Zeit und gerade wir, natürlich auch aus positiven Gründen, weil wir freuen uns über neue Spielerinnen, wir freuen uns auf neue TrainerInnen, wir wollen immer den bestmöglichen Fußball sehen, deswegen haben wir immer sehr hohe Erwartungen und die können ja nicht immer erfüllt werden und da ist es aber sehr gut, dran erinnert zu werden, manchmal braucht das auch so ein bisschen seine Zeit, bis man wo reinwächst. Sehr, sehr schöne Wahl, sehr, sehr schöne Wahl mit Nadine Riesen. Und ich vermute, Oskar, dass das auch für dich als Kommentator oft ein Thema ist, oder? Man muss ja auch Leistungen, die nicht so dem Level, auf dem man aktuell sein möchte, entsprechen, muss man benennen. Gleichzeitig will man ja aber auch nicht zu überkritisch sein und vor allem nicht vorschnell auch urteilen.
Sehe ich genauso, ja. Also muss natürlich sich auch zurechtfinden, sage ich mal, in der Truppe, aber hat sie auch immer mehr gemacht. Wir haben sie schon zurecht gelobt. Und ich denke da auch oft so an Spielerinnen wie Michelle Ulbrich oder so von Werder Bremen, die auch schon so lange da ist, so eine Konstante ist, so viele Jahre da mitentwickelt und geprägt hat, den Club auch eine, die irgendwie gefühlt unterm Radar so ein bisschen immer läuft. Die fällt mir da spontan jetzt auch ein. Mhm.
Und wer ist aber deine Unsung Heroine? Ich vermute, es wird nicht auch Nadine Riesen sein. Das wäre jetzt schon ein irrer Zufall.
Nee, ja, was heißt Unsung? Also ich finde das einfach stark. Wir haben auch so ein bisschen Pernille Harder vorhin schon erwähnt. Laura Freigang macht einfach auch dann 3 Tore. Ist glaube ich, nicht so einfach auch für Anyomi. Also ich habe da eher so die Frankfurterinnen da auf dem Schirm gehabt. Vielleicht nehmen wir einfach mal bei 3 Toren, aber sie ist auch Nationalspielerin. Also vielleicht nehmen wir Anyomi, die so ein bisschen außen vor, manchmal ja. auch Nationalmannschaft zähnisch ist. Man kann wirklich gespannt sein. Wir haben es schon oft erwähnt, das Spiel der Eintracht gegen Wolfsburg. Aber dass sie da eben auch dann doppelt knipst, bei einem vielleicht klaren Ergebnis, über Birkholz habe ich auch nachgedacht, von Jena, die macht ihr Tor, vielleicht so fast schon den ersten Dreier ermöglicht. Aber ja, würde ich dann vielleicht, Birkholz hätte auch sehr viel Sinn ergeben, mich für Anyomi entscheiden.
Nehmen wir Nicole Anyomi, denn ich habe eine Spielerin von Jena, aber es ist tatsächlich nicht Birkholz, denn ich fand tatsächlich Josephine Bonsu noch einen Ticken spielentscheidender. Die hat nämlich auch defensiv wirklich einige tolle Aktionen mit drin gehabt und offensiv definitiv auch, gibt ja auch die Vorlage zum 1:0. Josephine Bonsu fand ich ein ganz, ganz tolles Spiel, könnte ich mir auch, also mit dieser Leistung, finde ich, kann man die sich auch sehr gut auch in anderen Teams vorstellen, ohne dass ich jetzt sagen will, wechsel bitte, sondern einfach nur quasi, um zu verdeutlichen, wie gut sie schon in dieser Liga angekommen ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen Freiburg. Und dann fehlen noch unsere Momente des Spieltags. Carmen, was ist da bei dir hängen geblieben?
So ein bisschen so eine Mischung von euch beiden jetzt. Und zwar habe ich Jenas ersten Treffer der Bundesliga-Saison. Eben die das Dribbling von Bonzo, die dann ein bisschen zu einfach vielleicht an Stegemann vorbeikommt und dann der Abschluss von Birkholz. Ja, fand ich einfach sehr schön zu sehen, wie die sich gefreut haben. Hat mich irgendwie mitgenommen an dem Spieltag. Und glaube ich, war vielleicht auch so ein bisschen für die Stimmung und für die Motivation sehr wichtig und könnte vielleicht auch dann jetzt im Verlauf oder wenn man auf die nächsten Spiele blickt, noch so ein bisschen ein Schlüsselmoment sein für Jena. Deswegen ja, habe ich mich für das Tor entschieden.
Sehr schöne Wahl. Oskar, was ist dein Moment des Spieltags?
Ja, ich habe mich für das Flankentor entschieden von Lynn Wilms. Also von ihrer Mimik und Gestik danach muss man ja fast davon ausgehen, dass sie den genauso reinsetzen wollte.
Bisschen verteilt, ja.
Ja, das war natürlich ein sehr, sehr schönes Tor und auch ein hoher Sieg am Ende. Ja, sieht immer gut aus. Teuterin weiß gar nicht, ob sie so viel machen kann. Der hat da perfekt da hinten reingepasst und war für mich mit die Szene des Spieltags.
Mhm. Okay, dann ändere ich meinen Moment des Spieltags, weil ich hätte jetzt das Tor von Selina Cerci gehabt, aber hätten wir drei Tore gehabt und dann will ich noch einen anderen Aspekt nehmen. Ich nehme als Moment des Spieltags, aber es ist für mich kein positiver Moment, die gelbe Karte gegen Tommy Stroth für Meckern. Ich glaube beim Stand von 4:1 gegen den 1. FC Köln und Tommy Stroth, ich will ihn da nicht alleine hervorheben, sondern das ist mir bei mehreren Trainern aufgefallen. Ich brauche nicht gendern an diesem Spieltag. Ich weiß nicht, ob es daran ist, dass die Außenmikrofone irgendwie anders positioniert waren und man das besser gehört hat, aber ich fand, dass es sehr, sehr viel Gemecker an den Schiedsrichterinnen gab, von der Seitenlinie aus. Und das manchmal, und das finde ich, ist im Fall von Tommy Stroth durchaus der Fall gewesen, zu einem Zeitpunkt, wo man sagen kann, allein jetzt vom Spielverlauf und so, ist es jetzt wirklich nötig, auch wenn du dich benachteiligt siehst, da jetzt so laut reinzubrüllen. Und das hatte ja den Effekt auch, durchaus das Stadion ein bisschen gegen die Schiedsrichterin aufzuwiegen, die ich fand bei Wolfsburg gegen Köln kein schlechtes Spiel gemacht hat. Deswegen die gelbe Karte für ihn als ja etwas negativeren Moment an diesem Spieltag. Ich hoffe, das reißt nicht ein, weil braucht eigentlich niemand, dass wir quasi so öffentliche Stimmung gegen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter machen. Haben es schon schwer genug und keiner macht ja irgendwie Fehler absichtlich. Deswegen mein Moment des Spieltags, auch wenn es ein bisschen wer ist, auf das Cerci-Tor zu verzichten. Aber das werden wir, glaube ich, beim Tor des Monats noch sehen. Deswegen, vielleicht kommen wir da noch drauf zurück. Ihr zwei, vielen herzlichen Dank. Das hat große Freude gemacht, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Carmen, auch wenn ich dich einmal im Chat Laura genannt habe, sorry, da haben wir gerade über Laura Dick gesprochen.
Ich komme drüber hinweg. Ja,
vor allem, ich habe es abgeschickt und da dachte ich mir, Moment mal, was habe ich denn da geschrieben? Aber das war halt, weil ich gerade im Kopf woanders war. Vielen, vielen Dank, dass du mit im Rasenfunk warst. Komm jederzeit wieder. Es war eine große Freude, mit dir über Fußball zu sprechen.
Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Das freut mich zu hören. Und ganz herzlichen Dank an Oskar Heiler. Oskar, wie immer eine große Freude, dich hier im Rasenfunk dabei zu haben. Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung, war eine super Runde.
Das fand ich auch. Und die Runde haben möglich gemacht, ja, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Tomek, bei Simon Thomas, bei Hannes aus Ingolstadt, beim Traumtänzer, bei Bodo und bei Magischer FC 1910. Und dann muss ich noch eine ganz besondere Person hervorheben am Ende dieser Sendung, denn ich habe das verpasst jetzt schon mehrmals. Merles Story, ihr kennt sie von Discord, ihr kennt sie aus dem Forum, hat mir damals geholfen bei der Vorbereitung auf den VfL Wolfsburg, hat sehr viel Zeit investiert und ich, Depp, habe es zweimal vergessen, ihr zu danken. Deswegen, Merle, vielen, vielen Dank jetzt an dieser Stelle. Viel zu spät, aber nicht weniger von Herzen. Danke für deine Unterstützung. Danke an die Unterstützung von euch allen da draußen. Bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.